Und immer noch nichts gefunden?
Nee. Kennen wir alles schon. Alles Schrott. Alles uralter Sequel-Schrott. Ich weiß nicht, wer sich das alles ausgesucht hat.
Ich meine, prinzipiell ist ja Oktober. Das heißt, Horrorfilmabende stehen auf dem Programm.
Und kann schon mal passieren, ja.
Ja. Muss man ja nicht nur zu Halloween gucken, sondern irgendwie passt es ja im ganzen Oktober, meiner Meinung nach.
Vielleicht ja, nicht jeden passt Abend, das ganze Jahr über, je nachdem, wie einem halt der Sinn steht. Aber ja, der Oktober inklusive Halloween ist natürlich prädestiniert.
Ja. Vor allem, es gibt ja auch viele Leute, die jetzt so langsam erst, ich sag mal, zum Filmenthusiasten geworden sind und so langsam entdecken, dank Wikipedia, es gibt mehr als zwei Horrorfilme.
Ja, muss man immer wieder betonen. Es gibt neue Generationen, die jetzt erst, keine Ahnung, 12 Jahre alt sind und noch gar nicht die Chance haben, keine Ahnung, alle 25 Halloween-Teile geguckt zu haben.
Ich meine, so ein bisschen beneide ich das ja, muss ich sagen.
Ja, ich weiß nicht, da spricht natürlich die total rosarote Brille der Nostalgie aus uns.
Natürlich. Ich meine, allein im letzten Podcast haben wir beide darüber gesprochen, wie wir Alien das erste Mal gesehen haben.
Richtig.
Na, und ja, wie du schon sagst, es gibt viele Leute, die Alien noch nicht gesehen haben. Der soll in diesem Podcast auch nicht Thema sein, um Gottes Willen. Da haben wir schon mehr als genug drüber gesprochen.
Schon wieder.
Aber in diesem Podcast soll es passend zur Halloween-Zeit um Horrorfilm-Reihen gehen.
Ja, Franchises. Genau. Filme, die irgendwann mal Erfolg hatten und dann, ja, bis zum Erbrechen manchmal auch nicht ganz so weit wiederholt und neu aufgelegt wurden.
Richtig. Und dafür haben wir uns so ziemlich die bekanntesten Filmreihen rausgesucht.
Ja, und so ziemlich alle Filmreihen rausgesucht.
Ja, und zwar alles, was mindestens drei Teile hat.
Ja, und in gröbsten Zügen Horror ist.
Ja, könnte man so sagen.
Und da fliegen wir jetzt, historisch bei alt anfangend erstmal ziemlich grob durch.
Genau.
Name-Drop-Alarm und so.
Ja.
Denn wir überspringen einfach mal so die 20er und 30er Jahre, wir überspringen die Universal Monsters, wir überspringen Dracula und
Dracula ist wahrscheinlich der größte Horror-Franchise aller Zeiten, oder?
Je nachdem, wie man es definiert. Ich meine, klar, wie viele Hammer-Studio-Filme gab es alleine?
Ich meine 9.
9. Und wenn man dann noch hinzunimmt, aller möglichen anderen Studios, weil die Figur des Dracula ist ja nicht so geschützt, wie man das vielleicht denkt. Da kann man ja auch einfach mal den Namen nutzen, auch wenn Herr Murnau das damals bei Nosferatu nicht durfte, aber Zeiten haben sich geändert. Wenn man, glaube ich, alles zusammenzählt, gibt es knapp 100 Dracula-Filme.
Ja, wir hatten doch neulich erst hier Dario Argentos Dracula 3D.
Ja.
Und jetzt frisch im Kino Dracula Untold.
Ich habe zwei Filme, die unterschiedlicher nicht sein könnten, auch wenn sie beide um dieselbe Figur drehen.
Der Graf stirbt einfach nicht, ja.
Ha, ha.
Ja, und wie du schon sagst, also die frühen Filmdekaden überspringen wir jetzt einfach mal, allein weil zu der Zeit nicht so viele Franchises in dem Sinne gab und weil der Podcast natürlich irgendwie auch Grenzen haben soll.
Grenzen auf jeden
Fall. Deswegen haben wir überlegt, dass wir so ungefähr in den 70ern anfangen.
Ja, wir machen einen Ausflug nach Texas.
Nach Texas?
Ja, sicherlich eine der frühesten und populärsten Filmreihen. Texas Chainsaw Massacre.
Ja, der es mittlerweile auch so einige Filme gemacht hat.
Ja, vier reguläre. Das Remake plus Fortsetzung und ein Quasi-Sequel, Remake, was auch immer. Der ganz neue Texas Chainsaw, der sich anlehnt an den allerersten, aber alle anderen offiziellen Sequels ignoriert.
Ja, das ist echt komisch. Aber das Original muss man kennen, oder?
Ja, aber ich glaube, alles andere kann sich dann auch sparen. Das ich weiß, das siehst du anders, weil du magst das erste Remake, aber ich finde, ja, es ist ein solider Film, aber im Prinzip überflüssig, wenn man das Original kennt.
Ich würde sagen, das Remake ist ein sehr guter Horrorfilm, aber halt auch ein sehr moderner, sehr glatter, schicker Horrorfilm in dem Sinne. Und der alte, das Original von 74, ist noch so ein richtig schroffer Film. Halt low budget. Aber er ist halt vom Status her der wichtigere Film.
Weil es der bessere Film ist. Gerade weil diese Geschichte, die lebt eben von Dreck und Unprofessionalität.
Ja, und ganz wichtig, der Film mag zwar Texas Chainsaw Massacre heißen, aber in dem ganzen Film gibt's keine Szene, wo der Dicke rumläuft und 20 Leute mit der Kettensäge jagt oder so. Also, nee, da ist der Tipp ein bisschen irreführend.
Ja, ich glaube aber, der hat sich gelohnt, der
Titel. Ja, auf jeden Fall. Was ist denn mit den Hügeln, die Augen haben? The Hills Have Eyes von Wes Craven.
Ja, auch so ein Fall von wegen, muss eigentlich dreckig und unprofessionell sein, wenn da die nette Familie mit ihrem Van da mitten in der Pampa zum Stehen kommt und dann auf atomverseuchte Hinterwäldler trifft. Aber ich würde fast sagen, das Remake verbessert die Prämisse oder zumindest die Ideen des ersten Films so ein bisschen.
Wir sollten vielleicht jedes Mal ganz kurz in einer Zeile sagen, worum es geht. Vielleicht.
Habe ich das nicht gerade? Eine Familie macht einen Ausflug, verläuft sich, beziehungsweise hat einen Platten oder Tankler, ich weiß nicht mehr genau, mitten in der Wüste und da treffen sie auf die degenerierten Leute einer ehemaligen Atomtestanlage, die dann zu Kannibalen und Monstern und tötungswütigen Wesen geworden sind.
Ja, ich finde, im Gegensatz zu Texas ist das ein Fall, wo der beste Film der Reihe ganz klar im Remake zu finden ist. Von Alexandre Ayar. Das Remake Ende der 2000er ist ein grandioser Terror-Horror-Film. Der ist zwar sehr hart teilweise, aber er ist auch extrem spannend und exzellent gemacht.
Ist ein guter Film. Nicht viel mehr, aber ist ein guter Film. Interessanter finde ich vielmehr, dass die deutsche Synchro aus dem Original einen ganz anderen Film gemacht hat.
Ja, das stimmt.
Nur durch die Synchro sind die durch radioaktive Strahlung verseuchten Mutanten des Originals plötzlich Aliens.
Völlig absurd, oder?
Völlig absurd. Das ist eine Form von Zensur, was ja kaum jemand besser kann als wir. Yay? Fragezeichen?
Ja, ich weiß auch nicht. Ich kann auch ganz klar sagen, dass die anderen Teile, also die Cravens und auch das zweite neue, nichts sind. Also sie kopieren eigentlich immer wieder die Handlung und am stärksten ist eben Remake ausgeführt. Ja. Okay, jetzt wird's ein bisschen länger.
Länger? Länger mit was?
Ja, von dem Amityville Horror gibt es über 10 Teile.
Das ist ja ziemlich bescheuert.
Ganz grob, es geht um ein Haus, das quasi irgendwie vom Bösen besessen ist und die dort wohnenden Leute in der Form heimsucht, dass es sie nicht nur mit diversen gruseligen Sachen schockiert, sondern dass es die Leute teilweise auch gewalttätig macht.
Ja, es beeinträchtigt Psyche und das Verhalten und so weiter.
Basiert angeblich auf einem echten Fall.
Ja, ist aber mit natürlich in gröbsten Zügen übernommen und dann ganz nett ausgeschmückt. Also das Original unter anderem mit James Brolin ist durchaus nett gemacht, insbesondere weil das Haus, also der Schauplatz, ganz cool aussieht.
Es hat auch diese charakteristischen Fenster.
Die bösen Augen, ja.
Genau.
Das Haus gab es tatsächlich und die Bewohner haben es, glaube ich, irgendwann verkauft, weil zu viele Schaulustige vorbeikamen. Beziehungsweise sie haben, glaube ich, die Fenster verändert, dass die nicht mehr so böse aussehen. Ja, ich glaube, ich habe keine einzige Fortsetzung gesehen, nur wieder das Remake mit Ryan Reynolds.
Genau, das war auch von Bay, von Bay Studio Platinum Dunes, die auch das Texas Chainsaw Remake gemacht haben.
Platinum Dunes haben schlechtere Remakes gemacht als das hier, aber
ja.
Ist halt so ein bisschen, ist ein Film, funktioniert einigermaßen, kann man sich angucken und dann wieder vergessen.
Ja, es ist eigentlich ein ziemlich unbesonderer Horror-Franchise in dem Sinne. Er hat nichts Besonderes und wenn man mich fragen würde, ich glaube, ich würde am ehesten den zweiten alten Teil nennen.
Aha, warum der zweite?
Weil der am stärksten das Element dieses, dass Leute manipuliert werden und sich verändern. Stärker noch als der erste.
Auch effektiver?
Effektiver. Noch horrorlastiger, würde ich sagen.
Verdammte Axt.
Ja.
Das heißt, ich muss den gucken.
Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, die Piranhas hast du alle gesehen, oder?
Nein.
Nicht?
Nein.
Die Piranhas waren ja im Grunde eine Antwort auf den weißen Hai. Ganz klar.
Ja. Warte mal. Obwohl, ich habe doch deutlich mehr gesehen, als mir lieb ist.
Also es gibt insgesamt, ich meine, 5.
Also Joe Dante hat den ersten gemacht, oder ist das schon ein Remake?
Nee, das ist der erste. Dann ja. James Cameron hat den zweiten gemacht.
Wobei James Cameron hat 30 oder sagen wir mal 50% des Films gedreht, dann hat er Prozent übernommen und Cameron hatte nichts mit dem Cut zu tun. Hm. Von daher, in Anführungszeichen James Cameron. Ja, und dann,
dann gab es ein Remake mit, wie heißt sie? Alexandra irgendwas, die war bei Baywatch dabei.
Kenne ich nicht.
Das war aber nur ein Fernsehfilm. Und, ja, dann gibt's halt die Remakes hier vor kurzem.
Mal wieder Alexandra Aja.
Genau, der auch Hills Have Eyes gemacht hat. Und die waren halt sehr viel lustiger noch.
Den ersten davon habe ich, also von Aja habe ich gesehen. Die Fortsetzung nicht.
Piranha 3 Doppel-D, ne?
Ja, Doppel-D habe ich nicht gesehen.
Nee, der war auch schlecht. David Hasselhoff spielt damit.
Ja, schon ein Grund. Ja. Also, das erste Remake, das war so ein Film, man ging eigentlich davon aus, dass das totaler Endschrott wird. Und dann hat man gemerkt, Moment, die Macher haben einigermaßen verstanden, dass sie Trash sein müssen, um zu funktionieren. Und das hat den Film schon so ein bisschen gerettet, aber gleichzeitig hat es offenbart, wie sehr da fehlt. Also es hat den Film davor bewahrt, eine Katastrophe zu sein, aber in dem Moment, wo man sieht, der Film hat sich verstanden, ist es schon wieder schade, dass er dann doch noch so, ich sag mal, ja, zahm ist vielleicht das falsche Wort, aber irgendwie dann doch zahm oder inkonsequent blieb. Es gibt so ein, zwei willig gute Szenen und dann gibt's da diese wunderbar überdrehte Massenzerfleischungsszene und so weiter. Aber so wirklich, wirklich der große Wurf ist der Film dann nicht.
Ja, auch die Originale nicht. Also die ersten beiden sind sehr viel ernster. Die sind nicht so sehr auf Horrorkomödie aus. Und sie sind aber auch im Vergleich jetzt zum Weißen Hai sehr viel schwächer.
Ich habe den Joe Dante-Film lange nicht gesehen, aber an Cameron's, in Anführungszeichen Cameron's, kann ich mich noch so halb erinnern. Und der ist schon ziemlich dreist, was die Parallelen zu der Weiße Hai betrifft. Auch wieder mit der Zwist zwischen dem Wissenschaftler und dem Bürgermeister von dem Badestrand und so weiter, der es nicht einsehen will und dann verschwinden Leute und bla bla bla.
Ja, und ganz ehrlich, der zweite hat auch halt diese komische neue Idee, dass die Piranhas mit fliegenden Fischen gekreuzt wurden. Und dann gibt's laufend Szenen, wo die Piranhas halt immer auf dem Trockenen plötzlich einer hockt in der Leiche drin und kommt raus und.
Ja, das ist ja eigentlich ganz witzig.
Ja, es ist irgendwie sehr, sehr forciert und ganz ehrlich, obwohl, man darf sich halt nicht blenden lassen, dass James Cameron draufsteht. Weil die Qualität ist halt absolut nicht zu finden.
Nee, wie gesagt, er durfte nicht zu Ende drehen und durfte nicht, in den Schneideraum.
Also eigentlich nichts dabei, was wir wirklich empfehlen können. Nicht schlecht, aber auch jetzt nichts, was man kennen muss.
Nee.
Der nächste Titel auf unserer Reihe gehört vielleicht nicht zu den qualitativ besten, aber gehört für mich aus kreativer Hinsicht mit zu den interessantesten Horrorfilmen rein.
Aha.
Und zwar Phantasm, das Böse.
Das Böse. Ja, ich glaube, ich habe nicht alle gesehen, ich habe zwei oder drei davon gesehen und die haben was, ja.
Also kurz, es geht um einen Jungen, der auf dem Friedhof zufällig einen seltsamen großen Mann im Anzug beobachtet, der sehr geklaut und das quasi mit einer Hand, als würden sie nichts wiegen. Und dann forscht er der Sache nach und findet heraus, dass ja, dieser schwarze Mann irgendeine Art Wesen ist, der Menschen fängt und mit denen komische Sachen macht.
Komische Sachen macht.
Ja. Das Ganze ist sehr unheimlich aufgezogen. Und erstreckt sich dann halt auch über bisher 4 Filme. Ein fünfter ist gerade in Vorbereitung.
Ja, der ist ja schon seit 50.000 Jahren in Vorbereitung.
Der ist aber schon jetzt abgedreht.
Tatsache?
Ja. Und das ist halt ein sehr ungewöhnlicher Horror. Mit einer sehr kreativen Geschichte. Und da, meiner Meinung nach, sollte man zumindest den ersten gesehen haben.
Ja. Man kennt bestimmt da gibt's diese schwebende Silberkugel, die dann so ein bisschen wie das Sicherheitssystem in den Fluren rumgeistert und dann zwei so Messerchen ausfahren kann, mit denen es dann die Leute attackiert und nach Möglichkeit tötet. Also zumindest die Szene von dieser Sphäre ist, glaube ich, bekannt, selbst wenn man den Film nicht kennt.
Eben. Also wenn man mal was anderes sehen will als irgendwie Spukhäuser oder maskierte Killer, dann kommt das ganz recht. Okay, das nächste wäre It's Alive. Sagt er das was?
Nur als Zitat aus Frankenstein.
It's Alive ist quasi,
Lass mich raten, Zombies.
Nee, es ist eher so eine Art, eine kommerzielle Fassung von Rosemary's Baby. Und zwar kriegt da nämlich eine Frau ein Dämonenbaby, das dann anfängt, Leute umzubringen.
Hm. Habe ich, glaube ich, nie gesehen.
Ist ziemlicher Trash. Muss man auch nicht kennen.
Warum sprechen wir darüber?
Weiß ich auch nicht, weil es vier Teile hat. Okay, der nächste ist, glaube ich, ein dicker Klotz, oder?
Ja, die Nacht der reitenden Leichen ist ein dicker Klotz. Sorry, ich bin in unserer Liste einen hochgesprungen, aber das konnte ich mir nicht nehmen. Die Nacht der reitenden Leichen, das ist...
Ich glaube, ein Span- oder italienischer Horrorfilm?
Ich glaube, Italiener. Die Italiener haben eine ziemlich große Horrortradition.
Über eine alte Gruppe von Rittern, glaube ich, die dann halt als Skeletten mit Kutten zurückkommen, losreiten und irgendwelche Leute umbringen. Ich habe es nie gesehen, kann ich nicht viel zu sagen.
Die haben auf jeden Fall, die haben vielleicht sogar so einen gewissen Kultstatus, aber in erster Linie sind sie, glaube ich, Filme ihrer Zeit und schon damals nicht wirklich hoher Standard, was sie, glaube ich, nach heutigen Maßstäben ziemlich unguckbar macht.
Ja.
Also es gibt sicherlich Finstereres und Schlechteres und da werden wir, glaube ich, noch mindestens 2-3 Worte im Laufe dieser Liste und dieses Podcasts verlieren, aber ich glaube, heute holt man mit den reitenden Leichen, obwohl der Titel cool klingt, holt man heute nicht wirklich mehr viele Leute hinterm Ofen hervor.
Ich frage es auch, ob die reitenden Leichen auf lebenden Pferden reiten oder auf Untoten. Untoten wäre ja eigentlich cooler, ne?
Wahrscheinlich kommen überhaupt keine reitenden Leichen vor und unsere Erinnerung trügt uns gerade und das ist einfach nur wieder so ein Fall von deutsche Titel von italienischen Horrorfilmen, die in ganz andere Richtungen gehen.
Wie ein Zombie hing am Glockenseil.
Ja, wobei es immerhin Zombies in ein Zombie hing am Glockenseil. Nein,
auch aber nicht am Glockenseil.
Richtig.
Okay, was ist denn mit dem Film, den wir übersprungen haben?
Ja, passend zum Thema Halloween.
Ja, die Nacht des Grauens.
Ja.
Gibt 10 Teile von.
Also 10. 8 regulierte
und 2 von Rob Zombie.
Rob Zombie. Ja, ich glaube, über das Original braucht man nicht viel sagen.
Muss man kennen.
Auch wenn man dazu sagen muss, das ist wieder so ein Fall, er hat eine Menge beeinflusst und das Horrorgenre hat sich weiterentwickelt.
Quasi ein Junge tötet zu Halloween seine Schwester, landet dann in der Irrenanstalt, kommt 15 Jahre später wieder raus und kommt zurück in seine Heimatstadt.
So ungefähr.
Und sein Psychiater versucht ihn dann zu kriegen.
Es ist ein sehr ruhiger und auch langsamer Film, der ja nicht die Schocks hat, weder quantitativ noch Qualität, die man vom heutigen Horrorgenre gewohnt hat. Und mit Qualität meine ich nicht, dass sie nicht gut sind, sondern einfach, dass sie teilweise anders funktionieren, als wir das heutzutage gewohnt sind.
Der Film setzt immens auf Atmosphäre. Also die Morde, die es im Film gibt, sind jetzt nicht besonders brutal oder spektakulär inszeniert. Ja. Und das meiste setzt im Grunde auf die geniale Musik des Films.
Ja, das auf jeden Fall. Ja, und dann die 7 Fortsetzungen, von denen eigentlich die meisten unbrauchbar sind. Ganz ehrlich, von allen großen 70er, 80er Jahre Franchises, zumindest von den großen, hat Halloween die langweiligsten und dadurch auch schwächsten Fortsetzungen.
Da würde ich dir widersprechen. Und zwar Halloween 3 ist hier erstmal außen vor zu lassen, weil der eine ganz andere Geschichte erzählt. Ja,
der ist quasi ein Spin-off.
Genau, der ist ein Spin-off. Eigentlich auch ziemlich cool. Ist eine schöne Horrorgeschichte.
Ja, ich glaube auch, der wird so ein bisschen unfair behandelt teilweise, einfach weil er so anders ist.
Und ziemlich gruselig.
Relativ. Aber die meisten anderen laufen fast immer nach demselben Muster.
Genau, irgendwelche Leute.
Enden fast immer gleich und fangen wieder gleich an am nächsten Teil.
Aber was sehr cool ist, Halloween 7, nochmal mit Jamie Lee Curtis, ist so eine Art Rocky Balboa zum ersten. Da reicht es eigentlich, wenn man den ersten sieht und dann Age 20, weil die eigentlich ganz schön zusammenpassen und 7 für sich eigentlich auch ein prima Ende hat.
Wolltest du mir nicht widersprechen, was die Qualität der Sequels betrifft?
Ja, das tue ich doch gerade, weil du sagtest, die meisten Sequels seien...
Ja, die meisten.
Ja, die anderen sind...
Und du sagtest gerade, man kann alle überspringen.
Ich denke, sie sind besser als fast alle Texas-Fortsetzungen beispielsweise.
Besser weiß ich. Ein, zwei bestimmt qualitativ, aber die meisten Halloween-Fortsetzungen sind einfach so relativ öde, während die Texas-Fortsetzungen zumindest schön verrückt ist.
Ja, das stimmt allerdings.
Und ähnliches kann man auch über die meisten, werden wir gleich zu kommen, Nightmare on Elm Street-Fortsetzungen oder Friday the 13th. Fortsetzungen sagen. Die sind zumindest in ihrem Versagen interessant, während die meisten Halloweens einfach nur, ja, Michael ist wieder da, tötet ein paar Leute.
Aber sie sind fast alle solide. Also sie sind nicht wirklich schlecht. Also wir sind da nicht bei Amityville 8 oder so.
Also zu Amityville 8 kann ich nichts sagen, weil ich 8 von allen als einzigen nicht gesehen habe. Haha. Aber ich weiß nicht. Also da gucke ich mir, glaube ich, lieber schlechte Kuriositäten an als solide Langweiler.
Weiß ich nicht. Das muss jeder für sich wissen. Auf jeden Fall sind wir uns einig, dass man den ersten kennen muss.
Ja, man muss ihn halt nur so ein bisschen in einen realistischen Rahmen packen und nicht davon ausgehen, oh mein Gott, der Film wird euch auch heute noch die Schuhe ausziehen. Sondern der ist ein bisschen angestaubt und weil er eben so einflussreich war, kommt er einem sicherlich auch so ein bisschen bekannt vor.
Was ist denn mit der Reihe mit dem Fisch?
Welcher Fisch? Wir waren noch gerade schon bei Piranha.
Ja, mit dem anderen Fisch, mit dem großen.
Ach so.
Ich meine nicht Orca, aber da gibt es nur einen Fang.
Ach so,
und nicht Barracuda, da gibt es auch nur einen Fang. Ja, es gibt eine Menge Rip-Offs zu diesem einen Film.
Ja, der war halt auch gut und erfolgreich genug.
Genau. Der weiße Hai.
Das muss man, glaube ich, dreimal so groß schreiben, dass er wirklich gut und erfolgreich war.
Ich wette mit dir, die meisten Zuhörer unseres Podcasts haben diesen Film noch nicht gesehen, aber die meisten kennen die berühmte Musik. Und so weiter.
Und so weiter, ja.
Und viele haben schon selber im Freibad oder wo auch immer gewitzelt, ja hier, der weiße Hai. Aber Spoiler, der Film ist richtig gut. Auch heute noch.
Auch heute noch. Also klar, man ist ein Film aus den 70ern, man muss Abstriche machen, aber besser noch als Halloween, der weiße Hai funktioniert auch heute noch.
Ja.
Also das ist ein cooles Abenteuer, da sind enorm spannende Szenen drin. Gerade weil wir so wenig von dem Biest sehen, ist das effektiv.
Also ja klar, die meisten alten Filme haben so ihre Probleme mit Effekten, weil sie halt so ein bisschen altbacken aussehen gegenüber heutigen Filmen. Aber der weiße Hai funktioniert dann sehr gut, weil er halt die meiste Zeit nicht zu sehen ist. Oder wir sehen halt nur die Flossen.
Ja, also das war ein bisschen notgedrungen damals, aber war definitiv zum Besseren.
Ja, auch hier stellt sich die Frage, wieso gibt's 4 Teile?
Ja, wieso ist relativ leicht zu beantworten, weil das Ding halt mega erfolgreich war. Also, Ahnung, dass das 25-fache des Budgets oder irgendwie sowas hat es eingespielt. Es hat quasi das Sommer-Blockbuster-Kino erfunden, den Begriff Blockbuster zusammen mit Star Wars etabliert. Also, da war es klar, dass es Fortsetzungen gab.
Ich glaube, es war auch der erste Film, der 100 Millionen Dollar eingespielt hat.
Möglich. Und dann kommen wir wieder in so Bereiche, wo wir über Inflation reden müssen und das wird immer komisch. Fakt ist, es war mega erfolgreich.
Ja. Der zweite Teil ist sogar noch ganz gut, eigentlich.
Der zweite ist noch ganz gut, ja. Aber dem fehlt's in allen Bereichen dieses überraschende, frische, geniale des ersten Films. Der zweite ist ein solider Tierhorrorfilm mit so einigen ordentlichen Hochseeaufnahmen und so weiter.
Der brezelt die High-Action sozusagen auch ganz gut hoch.
Ja, mehr als im ersten, aber würde ich jetzt auch nicht übertreiben.
Wahrscheinlich, wer Deep Blue Sea gesehen hat, den lässt das wahrscheinlich eher kalt.
Deep Blue Sea.
Mit L.A. Cool J.
Und dem Papagei.
Ja.
Deep Blue Sea ist besser, als viele Leute glauben.
Absolut. Ist aber leider keine Reihe geworden. Also nicht Teil des Podcasts.
Okay.
Auf jeden Fall, die Teile 3 und 4 sind Crap und ihr müsst nur den ersten kennen. Aber den müsst ihr wirklich kennen.
Okay.
Der ist legendär gut. Ja, was ist mit dem Exorzisten? Das ist so ein Spalter, oder?
Der Exorzist ist so ein bisschen... Pardon.
Ja, würde ich auch so sehen.
Ja, zum Husten. Opfer der sich entwickelnden Welt. Also ich finde, vieles von dem, was zur Entstehungszeit eben schockierend und beängstigend war, hat heute so ein bisschen an eine Wirkung verloren. Wenn Reagan da sitzt und sich das Kruzifix zwischen
den Schuhen rammt.
Ja, um ein kleines Mädchen wird von einer bösartigen, dämonischen Gewalt besessen und dann kommen ein Priester und sein junger Assistent und versuchen einen Exorzismus. Ungefähr so. Ja, und wenn Reagan dann die Besessene da auf ihr Bett sitzt und sich mit dem Kruzifix in den Schritt rammt, ist erstmal das Bild schockierend, aber wenn sie dann anfängt, irgendwelche Obszönitäten von sich zu geben, hier der berühmte Spruch, deine Mutter lutscht Schwänze in der Hölle. Ich glaube, 9 von 10 14-Jährigen lachen sich da heute erstmal ins Fäustchen und denken, jo, das erzähle ich meinem Kumpel erstmal nächste Woche.
Ja.
Also diese Obszönitäten, gerade die verbalen, haben nicht nur ihre Wirkung verloren, sondern haben quasi, sind in ihrer Wirkung umgekehrt worden. Und das schadet dem Film natürlich. Was weiterhin bleibt, ist, dass der Film visuell ziemlich stark gemacht ist, ziemlich gut gespielt ist und immer noch, abseits von den Dialogen, einige wirklich spannende Szenen hat. Einfach nur, wenn es darum geht, dass eben diese unschuldige Natur in Form dieses kleinen Mädchens von einer überdimensional bösen Macht besessen ist. Und dann kam natürlich Scary Movie, der dann Sachen wie das Kotzen natürlich auch ins Lächerliche gezogen hat.
Ja. Ich befürchte, dass der Exorzistenfilm ist, der heute nicht mehr so wirklich funktionieren kann. Er ist wahrscheinlich eher interessant, um mal zu gucken, was das für ein Film ist, der damals so für Aufsehen gesorgt hat, weil es ist bis heute einer der erfolgreichsten Horrorfilme überhaupt.
Ja.
Und er war sogar, meine ich, für mehrere Oscars nominiert, ne?
Ja.
Genau. Was ja auch jetzt nicht so oft passiert in dem Genre.
Ja, und ich meine, die letzten 2-3 Jahre gab es mehrere Exorzismusfilme.
Ja, andauernd.
Die meisten haben zwar dann diesen Zusatzaufhänger mit dem Found Footage gehabt, aber es gab Exorzismusfilme und die gingen alle letztendlich auf diesen Film zurück.
Richtig. Ja, von dem Exorzismus gibt es noch 3 Teile, also 3 weitere Teile. Der zweite ist total insane. Also da sieht man James Earl Jones als Riesenbiene verkleidet. Und da wird ein Mädchen sozusagen untersucht und mit diversen Tests versucht, diese dämonische Entität wieder anzusprechen, und der ist total schräg und nicht gut.
Der dritte ist aber besser.
Der dritte ist besser, der versucht wieder unheimlicher zu sein und hat sehr viel unheimliche Bilder. Und hingegen der vierte, der kam 2005, meine ich, von Rennie Harlan, der sonst Actionfilme gemacht
hat. Ja, es gab doch, da gibt's auch 2 Filme.
Da gibt's 2 von, genau. 2 Fassungen. Erst war nämlich ein anderer Regisseur dran, ja. Und mittendrin haben die ja gemerkt, das ist nicht so, wie wir uns das vorstellen, dann haben die noch jemanden engagiert, nämlich Rennie Harlan.
Ja, weil der Regisseur von Cliffhanger wird bestimmt einen guten Exorzist-Film machen.
Mit Sicherheit. Das ist halt ein Exorzismusfilm, der ganz gute Effekte hat, weil er echt teuer war, aber es ist komplett unspannend und er ist in beiden Versionen schlecht. Das ist echt traurig.
Ja, das ist blöd. Da hast du schon 2 Versionen und er ist in beiden schlecht. Mit Stellan Skarsgård.
Genau, dem Wissenschaftler aus den Avengers-Filmen.
Unter anderem. Der Vater von Orlando Bloom in Fluch der Karibik.
Ja, stimmt. Also von mir gibt's hier keine Empfehlung. Ich kann keinen Exorzismusfilm wirklich als Must-Have.
Ja, der erste ist ein Klassiker, muss man gesehen haben, egal wie man ihn findet. Aber das Problem ist halt, wie angedeutet, dass die Zeit ihn so ein bisschen überholt hat.
Ja.
Ja, Ähnliches trifft auf den nächsten.
Eben, zu. Ist ja auch thematisch recht nah dran. Quasi der Antichrist wird geboren in Form eines kleinen Jungen.
Ja, und der bringt alle Leute um.
Ja, und dann versucht irgendein Priester das aufzuhalten. Ja. Was natürlich schwer zu argumentieren ist, dass man jetzt einen kleinen Jungen umbringen muss, um quasi das...
Richtig. Also der Film heißt Das Omen.
Ja.
Und hat 4 normale Teile plus Remake.
Richtig.
Irgendeiner davon brauchbar? Das Original ist guckbar?
Ja, das Original ist ganz guckbar. Und es gibt einen späteren Teil, ich glaube 3 oder 4, da spielt Sam Neill, den mittlerweile Erwachsenen. Antichristen.
Damien.
Genau. Der Film ist nicht gut, aber Sam Neill ist ziemlich cool.
Ja, automatisch.
Ja, oder ist er meistens. Und das Remake ist so ein Fall, der versucht mega cool zu sein, durch besondere Kills und so.
Aber ja, eigentlich, das meiste ist auch einfach nur stumpf wiederholt.
Ja. Aber es ist grottenschlecht.
Grottenschlecht? Weiß ich nicht. Lange nicht gesehen. Ich fand es mehr so einfallslos.
Ich werde das niemals vergessen, wie ich im Kino saß und der erste Teaser lief, wo der Junge auf einer Schaukel sitzt und dann ganz böse in die Kamera guckt. Und der ganze Saal hat angefangen zu lachen.
Das ist natürlich schon fatal.
Ja. Ja, damit schließen wir die... Du würdest ihn jetzt nicht als Empfehlung nennen, oder? Irgendeinen von denen?
Nö, also wie gesagt, der erste ist guckbar. Ist sicherlich auch ein Film seiner Zeit und ja, wie halt viele Filme dieser Art sind nicht gut gealtert, gerade Filme, die eben mit Religion zu tun haben, weil unser Umgang und unser Verständnis von Religion sich maßgeblich geändert hat. Aber den ersten kam sicherlich zumindest so als Auffrischung der Horrorfilmhistorie durchaus mal einen Blick riskieren. Ich habe nicht alle Fortsetzungen gesehen. Das Remake kann man sich sparen, von daher reicht das Original.
Ja, cool. Sollen wir in die nächste Dekade gehen?
Ja, das waren die 70er.
Flower Power und Hippies, ne?
Ja, wobei das ja nicht die ganzen 70er über den Fall war.
So. Jetzt kommen die coolen Sportoutfits der 80er. Nie gab es coolere Sachen.
Ja, je nachdem, wen du da fragst. Ich glaube, das sagen die Leute, die 80er nur so passiv miterlebt haben.
Oder als Kind.
Ja, ja. Was ich ja mit passiv meine. Ja. Weil ich war 4, als die 80er endeten.
Tja.
Schade.
Dann hast du wahrscheinlich den ersten Witchcraft nicht im Kino gesehen.
Ja? Ich habe nicht einen Witchcraft gesehen. Also bei Witchcraft, dieser, was steht hier, 13-teiligen Reihe, stehst du ziemlich alleine da.
Nein, ich muss sagen, ich stehe sogar gar nicht da, weil ich keinen davon gesehen habe.
Okay, wissen wir grob, worum es geht?
Wahrscheinlich um Hexenwerk.
Wahrscheinlich ist natürlich blöd. Ja, irgendwie, da geht es um eine Frau, die schwanger ist und Hexenvisionen hat und die werden wahrscheinlich irgendwann lebendig, die oder tauchen auf die Hexen und machen Buhu und wollen das Kind.
Also so ein bisschen wie Rob Zombies The Lords of Salem, rausgekommen ist.
Möglich, den habe ich noch nicht gesehen.
Ich habe den gesehen, der ist sehr schräg. Ich weiß nicht, ob ich ihn empfehlen kann.
Um den geht es jetzt aber nicht.
Aber
es geht um Witchcraft.
Sorry, da brauchen wir eure Hilfe.
Ja, also, wie gesagt, das war jetzt gerade, glaube ich, die Plotbeschreibung des ersten, in dem eine Frau namens Mary Shelley mitspielt. Wenn das mal nicht cool ist und wenn das nicht mal der einzige Grund war, warum sie gecastet wurde. Was in den weiteren 12 Teilen passiert, keine Ahnung, irgendwas mit Hexen. Wenn keine von denen Hermine oder Willow heißt, interessiert es mich eh nicht.
Okay, ja. Okay, wie sieht's mit Warlock aus? Warlock
ist Satans Sohn.
Ja.
Mit Julian Sands.
Richtig.
Ich habe einen von denen gesehen, ich schätze mal, es war der erste. War ziemlicher Mist als andere. Keine Ahnung.
Es ist halt eher so Fantasy-Horror. So ein bisschen Richtung Highlander. Über halt Satans Sohn, der auf der Erde wandelt und ein Zauberer ist. Und versucht irgendwie das Tor zur Hölle zu öffnen oder so.
Ja, das Übliche halt.
Ja, und es ist ein ziemlich maroder Fantasy-Film.
Marode.
Julian Sands ist ganz okay, aber...
Ja, gut, es gibt Leute mit weniger Charisma als Julian Sands, aber...
Ja.
So der mega coole Typ ist er dann auch nicht.
Nee, und ob das jetzt 3 Teile gebraucht hat, ich weiß nicht.
Ja, hatte eine scheinbar hatte der erste genug Zuspruch, dass ein zweiter gedreht wurde. Ob dann noch genug Zuspruch war, weiß nicht. Dritte Teile sind ja häufig so auch ein Akt der Verzweiflung.
Ja.
So, der erste war gut, der zweite nicht mehr, aber der dritte wieder.
Manchmal klappt das, wie zum Beispiel bei Witchcraft.
Scheinbar. Die haben wahrscheinlich auch jeweils nur $3,50 gekostet.
Hast du denn die Tremors-Reihe gesehen? Im Land der Raketenwürmer.
Im Land der Raketenwürmer, ja. Ich finde den deutschen Titel irgendwie cooler. Ja. Der passt auch irgendwie zum Ton des Films.
Absolut.
Ich habe die ersten beiden gesehen, würde ich sagen.
Es ist ja eher so ein bisschen Horror-Comedy, ne?
Ja, wenn es überhaupt Horror ist. Also es gibt, die sind da in
Kevin Bacon.
Ja,
Kevin Bacon. Ein junger Kevin Bacon.
Und sind die in Texas, auf jeden Fall in so einer etwas wüstigeren Gegend der USA, sind sie unterwegs. Und da sind dann, irgendwann tut sich der Boden auf und dann kommen dann diese komischen...
die Graboiden.
Ja, Graboiden. Kommen dann da rein und verfrühstücken dann diverse Leute, die gerade zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort sind. Ja, ist überwiegend Comedy mit so ein paar, oh mein Gott, sie werden gefressen Momenten. Ich weiß nicht, ob der heute noch so funktioniert. Das ist schon... Er trägt schon sehr stolz so ein 80er-Mief.
Ja.
Was ihn sicherlich für Leute, die damit aufgewachsen sind oder früh genug damit in Kontakt gekommen sind, was ihn sicherlich dadurch interessant macht. Aber ich glaube, für so ein unbeteiligtes Publikum ist es dann doch so ein bisschen trashig und billig und vielleicht sogar langweilig, weil so viel passiert, zumindest soweit ich mich erinnern kann, nicht in den Filmen.
Nee. Also er hat halt die ganz coole Idee, dass du... ja, dich in einer Wüste befindest und quasi nicht laufen kannst, weil durch die Schritte hören sie dich. Das heißt, du kannst nur auf irgendwelchen Steinen oder so hocken.
The floor is lava.
Ja, und wenn du mit dem Auto irgendwo langfährst, ziehen sie halt das Auto unter die Erde. Aber das ist auch das Einzige, was der Film in der Hinsicht hat. Und ich glaube, wenn man nicht gerade Horror-Enthusiast ist, dann ist der nichts für einen. Und wahrscheinlich noch weniger der nächste, oder? Thomas the Toxic Avenger.
Ja gut, dafür braucht man halt einen sehr, sehr speziellen Humor.
Ja.
Wie für alle Troma-Filme, aber ich glaube insbesondere für unseren guten Freund Toxi.
Ja, also da geht's um einen Hausmeister.
Der in einen Pott Nuklearabfall oder so fällt, wie das halt so passiert an Schulen.
Natürlich.
Also unsere Schule hatte auch so einen Nuklearkeller.
Die leuchteten immer so grell-grün, ne?
Ja, da war halt immer Absperrband, weil die Tür schon weggeätzt war, aber naja, egal. Sei es drum, der Toxic Avenger hatte 4 Teile, ziemlich krasse, teilweise ziemlich eklige Splatter-Komödien-Zeugs-Kram. Wer Troma kennt und gewöhnt ist, wird das sicherlich abfeiern. Mein Ding war es nicht, auch wenn ich glaube, habe ich überhaupt einen ganz gesehen? Ja, einen vielleicht. Ich weiß nicht welchen, frag mich nicht.
Ja, es sind sehr trashige Filme, auch sehr low-budget.
Ja.
Selbst für die Verhältnisse. Und ich meine, die meisten Horrorfilme haben ja schon eher geringe Budgets, aber der sieht auch bewusst sehr trashig aus. Es soll halt so sein.
Es ist halt Splatter-Trash-Comedy und von daher vielleicht für Halloween auch gar nicht mal so unbedingt das Ding, was man jetzt von der Checkliste runterstreichen müsste.
Ja, eben. Ja, der nächste Titel ist im Grunde so ein bisschen Cheat, weil der erste Film eigentlich sehr viel früher rauskam, nämlich in den 50ern.
Ja.
Und zwar The Thing, das Ding aus einer anderen Welt. Da gab es nämlich in den 80ern dann ein Remake von und ja, vor einigen Jahren dann noch einen zweiten Teil. Also gibt es insgesamt 3 Filme.
Und damit qualifiziert es für diesen Podcast.
Richtig. Und Carpenters Film ist absolut Bombe, ein absolutes Meisterwerk und genauso gut wie Halloween oder Texas Chainsaw Massacre.
Noch viel besser als beide, auch weil er heute noch viel besser funktioniert.
Ja, es geht halt um eine Arktis- oder Antarktis-Station.
Ja, was denn jetzt?
In der einige Forscher quasi auf eine außerirdische Lebensform stoßen, die Menschen imitieren kann. Das heißt, sie tötet dich und nimmt dann dein Aussehen an. Das heißt, die Leute wissen dann ganz schnell nicht mehr, wem sie überhaupt trauen können, wer ein Mensch ist und wer ein Alien ist.
Ja, und sämtliche besessenen oder befallenen Personen geben halt DNA-Informationen auf. Und dann kommt es zu bizarren Mutationen und Transformationen.
Absolut. Also der Film ist teilweise sehr grotesk.
Ja.
Aber nie wirklich jetzt extrem brutal oder so.
Brutal nicht, aber auf jeden Fall, ja, sehr...
Albtraumhafte,
ja,
Kreaturen, kann man so sagen, die da entstehen.
Nee, es ist ein absolutes Meisterwerk. Und wie gesagt, Halloween ist so ein Film, ist ein Klassiker, muss man kennen. Aber der funktioniert nicht mehr so gut wie damals. The Thing allerdings funktioniert immer noch Bombe. Von der ersten Minute an ist da Spannung drin, die Figuren sind großartig, die Designs sind großartig.
Wahrscheinlich auch, weil das Szenario so ein besonderes ist. Auch heute für uns sind Wissenschaftler, die im ewigen Eis arbeiten, irgendwas Fremdes. Während die Teens aus Halloween ja heute nicht mehr ganz so stimmen.
Das ist definitiv ein Faktor, ja. Das Original ist natürlich aus den 50ern deutlich kleiner, weniger effektvoll. Spielt aber auch, wie viele Filme der 50er, auf diese Paranoia-Angst an. Und dann das moderne Sequel ist im Prinzip alles, was modernes Horror-Kino leider ist. Keine eigenen Ideen, Computereffekte, solide Umsetzung.
Ja, ist leider sehr viel Action drin. Es sind auch sehr schräge Verwandlungen drin, aber vieles mit Computereffekten.
Ja. Also es erzählt im Prinzip die Vorgeschichte, das Camp der Norweger, wo die dann diese außerirdische Lebensform als erste finden und dann auch alle, ja, nacheinander weggenetisiert werden.
Sehr cool ist halt auch die Tatsache, sie können nicht einfach von der Station weglaufen, weil sie sonst erfrieren. Andererseits können sie diese Kreatur auch nicht in die Zivilisation kommen lassen, weil dann wahrscheinlich alles im Bach
untergeht. Ja, dann wäre Armageddon.
Richtig. Okay, die nächste Sache wird eher ein bisschen haarig.
Ha.
The Howling heißt bei uns, glaube ich, das Tier.
Ja.
Im Deutschen. Da gibt es eine Menge Filme von, 8 Stück an der Zahl.
Das hätte ich nicht gedacht. Ich kenne den ersten, der ist ganz cool.
Also ist halt ein Werwolf-Film.
Ist ein Werwolf-Film, hat ein paar... Ja, die Effekte sind vielleicht heute nicht mehr so toll, aber die sehen interessant aus und das Konzept ist ganz interessant. Den kann man sich durchaus mal angucken. Aber dass es da so viele Fortsetzungen gibt, das überrascht mich gerade so ein bisschen.
Ja, alles nach dem ersten ist auch eher Trash.
Also, war zu befürchten bei 8 Teilen.
Also ich würde den Howling nicht gerade als Klassiker betiteln. Also,
nee, Klassiker nicht.
Aber der ist auf jeden Fall grundsolide.
Ja, also es ist kein American Werewolf in London, aber ja, auf jeden Fall dafür, dass es so wenig, ja scheinbar doch nicht so wenig, aber doch relativ wenige Werewolf-Filme gibt, gehört der doch zu den interessanteren.
Der nächste Titel in der Reihe ist ein ziemlicher Klotz im Horrorbereich.
Klotz.
The Evil Dead. Tanz der Teufel.
Tanz der Teufel, ja.
Da gibt's 4 Filme von, 3 reguläre und ein Remake.
Ja, wobei die zweite Fortsetzung ja schon irgendwie ganz woanders ist als da, wo wir angefangen sind.
Ja, die 3 ersten Filme sind sehr unterschiedlich. Der erste ist ein sehr, sehr Low-Budget-Terror-Horror-Film. Sehr ernst. Der zweite ist schon zum Teil eigentlich Slapstick-Komödie.
Ja, was heißt zum
sehr
Teil?
Sehr besser gemacht.
Der ist definitiv eine Komödie mit so vielen Gags und Slapstick-Elementen. Also da ist kein Zweifel dran. Und dann der dritte, der mehr so in Richtung ja Fantasy-Abenteuer-Komödie geht, hat halt fast nichts mehr von dem Splatter-Zombie, was auch immer.
Nur Komödie im Grunde.
Ja. Und das Remake geht dann wieder zurück zum ersten.
Das ist einer der blutigsten Filme aller Zeiten.
Ja, aber weil er mogelt, weil er Blut regnen lässt. Also ganz ehrlich, das ist für mich Schummelei.
Ja, aber der ist auch ziemlich gut.
Der ist ordentlich. Nicht viel mehr. Wie ich gerade gesagt habe, im Ausdruck von dem modernen Horrorkino. Wenige eigene Ideen, viel Computer, auch wenn man dem Film zugutehalten muss, hier ist eine Menge echt drin, also gerade die Bluteffekte ist eine Menge echt drin. Und insgesamt die Inszenierung ist solide, aber halt es hat nichts von dieser verrückten Genialität, die Sam Raimi im Original und insbesondere im zweiten Teil hatte.
Ja, ich würde fast sagen, den zweiten sollte man gesehen haben.
Ja, der erste hat einen gewissen Ruf, der durch mindestens eine Szene, vielleicht sogar zwei, hervorgerufen würde. Ich glaube, mittlerweile ist eine Menge, was man so durchschnittlich im Fernsehen schon kriegt, härter als fast alles im ersten Teil. Aber trotzdem hat der erste Film ja nicht ohne Grund diesen Status, nicht nur als heftiger Film, sondern auch als interessanter Low-Budget-Horror-Film.
Ich glaube, der erste Film ist auch einer, der auch heute noch viele, viele treffen kann.
Da würde ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber
wenn man sich darauf einlässt, gerade der Sound.
Wenn man sich darauf einlässt, aber das ist auch so ein Faktor, der ist immer vonnöten bei einem Film, der älter ist als 5 Jahre.
Also, vielleicht weil es alles so besonders ist, vielleicht keine direkte Empfehlung für den typischen Horrorfilm an.
Ja, wie gesagt, der erste ist relativ heftig und der zweite ist relativ albern. Wenn man das zu handeln weiß, oder vorher weiß, dann kann man sich dem ja stellen.
Ja, und das Remake ist ganz solide und ziemlich, ziemlich blutig, aber halt auch sehr unbesonders.
Ja.
Okay, Slumber Party Massacre. Ja, da sind wir ja bei den ganz berühmten Titeln, ne?
Ja. Ganz ehrlich, die ersten beiden sind ziemlich genial. Was heißt genial? Aber die sind dafür, dass man eigentlich davon ausgeht, das wäre totaler B-Trash der 80er Horrorbewegung, sind die eigentlich irgendwie ziemlich cool. Insbesondere der erste, der fast wie Satire und Parodie wirkt, der fast wie das Scream der 80er daherkommt.
Ja, da geht's im Grunde um einen Serienkiller, der umgeht und
der mit einem Bohrer unterwegs ist.
Genau, mit einem Bohrer.
Das ist der Döler-Killer.
Und der killt halt junge Mädchen.
Ja, und wir folgen halt den Mädels und die halt auch männliche Kumpel haben oder Verehrer. Es ist so das übliche Klischee und ja, dann gibt's aber so diverse Momente, die einfach nur ja, sich wie Comedy anfühlen, aber fast schon ironisch wirken. Die Art, wie die Kamera ganz plump und bewusst den Bohrer als Phallus inszeniert und nicht irgendwie, weil es intellektuell wirken soll, sondern einfach nur, weil es uns zeigt, hier guck mal, wie bescheuert das alles ist, wie bescheuert der Slasher an sich mit seinen Motiven eigentlich ist. Und dann dazu passen auch die Dialoge. Und ist schon ziemlich, ziemlich interessant gemacht. Leider merkt man den Film auch an, dass irgendwie entweder Drehbuch, Produktion oder Regie einer von denen oder zwei haben die anderen beiden nicht verstanden, weil es ist nicht so immer eindeutig, ob der Film jetzt wirklich Parodie oder ironische Satire ist oder einfach nur billiger und nicht wirklich gut gemachter B, wenn nicht gerade C, Trash-Slasher. Aber zum größten Teil ist Slumber Party Massacre interessantes, kurioses.
Wenn man vorher ein paar Slasher-Filme gesehen hat.
Natürlich, aber das ist Grundvoraussetzung.
Ja, weil der kommentiert das halt.
Ja. Und der zweite ist halt
vollkommen verrückt.
Ja, ziemlich übergeschnappt. Ich weiß nicht, ob er Sinn macht und er ist auch nicht wirklich spannend. Aber man ist eigentlich permanent dabei, sich an den Kopf zu fassen und sich zu denken, wie kommt man auf so ein Gedöns? Wie kommt man...
Der erste ist ein recht straighter Slasher-Film sozusagen mit einem Driller-Killer, der rumläuft und Mädchen an Bord. Und im zweiten Teil hast du dann einen verrückten Typen mit Ledersachen und einer Gitarre.
Richtig, sein Mordwerkzeug ist eine ziemlich bizarre... Eine
Driller-Gitarre.
Driller-Gitarre, die ziemlich, die jeden Hair-Metal-Gitarristen neidisch machen würde. Ich weiß nicht, ob der Film gut ist, aber er ist unterhaltsam in seiner Art, wie im Prinzip alles möglich ist.
Sleepaway Camp. Heißt bei uns, glaube ich, Camp des Grauens.
Möglich.
Das war auch so eine Nachmache von Freitag der
13. Vom Titel her würde ich sagen, das ist auf einem Level wie Slumber Party Massacre. Ich glaube, Sleepaway Camp ist berühmt für seine Auflösung.
Ja.
Wer beziehungsweise was der Mörder ist.
Ja. Das stimmt. Also der Film, ich finde ihn ziemlich schlecht, aber die Auflösung ist schon ziemlich überraschend.
Ja, ich glaube, da würde ich mich anschließen. Ich glaube, ich habe nur den ersten gesehen. Aber
der Rest ist Schrott.
Hast du mehr als einen gesehen?
Ja, leider.
Natürlich. Ja. Warum frage ich überhaupt?
Ja. Irgendwie, ich habe da eine Schwäche für. Und Betonung auf Schwäche.
Schwäche.
Ja, von Silent Night, Deadly Night. Ich glaube, der heißt im Deutschen Stille Nacht, Tödliche Nacht.
Wow, wie anders und wie.
Da geht es um einen Killer, der zu Weihnachten umgeht und als Weihnachtsmann verkleidet Leute umbringt.
Ho, 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 ho.
Der ist ganz okay, aber ist ein 0815 Slasher im Grunde. Gut, er hat zwar natürlich dieses Weihnachtsmotiv, aber wirklich gut sind die alle nicht.
Ich warte auf ein Remake von Dingens. Ich warte noch auf ein Remake von, wie heißt er, von Shane Black, der ja so einen kleinen Weihnachtsfetisch hat.
Stirb langsam und Lethal Weapon und so weiter.
Und so weiter. Iron Man 3, ja.
Das Robert Downey Jr. ist der tödliche Weihnachtsmann.
Ja, warum nicht?
Warum nicht?
Würde ich mir angucken.
Okay, jetzt wird's eher ein bisschen lustig. Denn wir kommen quasi zu einer Comedy-Variante der Zombie-Filme von George Romero.
In gewisser Weise.
Und zwar Return of the Living Dead, gemacht von Dan O'Bannon, der unter anderem Alien geschrieben hat. Aber Return of the Living Dead ist ja eher lustig gemeint. Und da geht's um quasi Untote, die versehentlich durch ein Gas quasi wieder auferstehen auf einem Friedhof. Und dann gibt's ein paar Jugendliche und ein paar, ich glaube, Friedhofsarbeiter, die dann versuchen, diese Scheiße wieder gerade zu biegen.
Besonders fatal wird es, als der Urzombie, der durch das Gas wieder zum Leben erweckt wird, wird fertig gemacht und verbrannt. Und man denkt sich, okay, gute Idee, so wird er nicht wieder lebendig. Und dann, weil eben Gas da drin ist, geht das aus dem Schornstein in die Regenwolken und die gehen auf den Friedhof nieder und ja, die Kacke ist am Dampfen.
Einfach eine ziemlich coole Idee.
Der Film, ja, ist relativ solider 80er-Jahre-Horror-Comedy-Kram mit so ein paar wirklich kuriosen Ideen. Mit Zombies, die gar nicht mal so dumm sind und sich quasi einen Futternachschub bestellen.
Das ist sehr cool. Die sind auf so einem Platz und ein Krankenwagen kommt an und dann rufen die per Funk, nachdem sie die Leute vernascht haben, einfach neue Verstärkung und schnappen die sich dann auch.
Natürlich. Und ja, der Film, ja, muss man noch viel mehr sagen. Ich glaube, die Zombie-Masken waren ziemlich cool.
Ja.
Auch ungewöhnlich in ihrer Art. Ansonsten, relativ solide. Ich weiß nicht, ob ich den zweiten gesehen habe. Kannst du was zum zweiten sagen?
Die sind eigentlich alle ganz okay. Wer noch ganz gut ist, ist glaube ich der dritte.
Ja, zum dritten kann ich was sagen.
Und mit einer Zombie-Freundin.
Richtig, wo der Typ, der Sohn von einem Militärtypen, will seine tote Freundin wieder erwecken und Daddy experimentiert gerade mit dem Zombie-Gas rum. Die wollen da in der Militärbasis Supersoldaten mit dem Zombie-Gas machen. Und dann wird die Freundin auch zu einer Untoten. Und ja, dann geht's fast schon hochphilosophisch und psychologisch, wenn sie dann quasi als einigermaßen klar denkende, aber trotzdem irgendwie zombie-mäßig beeinflusste Tote da unterwegs ist und ihren Brains-Hunger nur stillen kann, indem sie sich selbst Schmerzen zufügt, und am Ende wird sie zu einer quasi Gottheit der SM-Abstraktkunst, wenn sie da diverse Glasscherben und Drähte und so weiter quer durch ihren Körper gezogen hat. Gibt es noch einen relativ interessanten Showdown auf der Militärbasis. Inszeniert von, ich glaube, Brian Usner, der für so abgefahrenen Kram berühmt ist.
Ja. Ich würde aber auch selbst den ersten nicht Klassiker nennen.
Nee, Klassiker, je nachdem, ob man auch für generell eine Klasse tiefer Klassiker, also B-Klassiker sagen kann. Mhm. Dann kann man, ja, würde ich nicht zu stark gegen protestieren, wenn man den Klassiker nennt. Und wie gesagt, 1 und 3 sind zumindest bekannt und auch ordentlich genug, dass man die zumindest mal auswählen kann. Ja.
Was hältst du denn von dem Reanimator?
Der Reanimator, Stuart Gordon.
Basiert, meine ich, auf einem Lovecraft-Werk, oder?
Ja, ganz, ganz grob.
Mit, wie heißt er noch? Als Herbert West?
Herbert West, der Reanimator, ja.
Jeffrey irgendwas.
Combs.
Jeffrey Holmes?
Combs.
Combs, genau.
Combs.
Combs, ja.
Nicht Combs.
Combs. Echt? Nicht ein PDD.
Egal. auch mehr Comedy als Horror.
Da geht's um so einen Wissenschaftler, der mit so einem Wiederauferstehungszeug herumfuscht und lauter, vor allem auch abgetrennte Körperteile wieder zum Leben erweckt.
Ja, und Kuriositäten und Slapstick passieren.
Bin ich kein Fan von. Von allen drei Teilen nicht.
Das ist ja traurig.
Viele schwören darauf, aber wahrscheinlich ist es der sehr, sehr spezielle Humor, der an mir vorbeigeht.
Der ist schon speziell. Und ich glaube, ich habe nur den ersten gesehen. Und der war okay, aber ich kenne auch witzigere Horrorkomödien. Auch witzigere Horrorkomödien, die Zombies beinhalten.
Ja.
Siehe Return of the Living Dead.
Zum Beispiel.
Und siehe Brain Dead.
Der kein Franchise ist.
Nein, aber ich habe gerade ganz allgemein über Horror-Comedies mit Zombies gesprochen und dann darf ich Brain Dead nennen.
Du Regelbrecher.
Ja, ich bin ein Rebell.
Mhm. Okay, Rebell. Der nächste Titel in unserer Reihe ist Pumpkinhead.
Ja, ich Rebell. Passe. Keine Ahnung.
Keine Ahnung?
Ich kann dich nicht so sagen. Ich weiß, dass diese Filme existieren. Ich hätte fast gedacht, es gibt noch mehr als 4. Denn hier steht, es gibt insgesamt 4 Teile.
Ja.
Aber was da genau passiert?
Mit Lance Henriksen.
Und zwar
Ohne Scheiß. Und zwar geht's da quasi um Lance Henriksen, der eine dämonische Kreatur beschwört, um jemanden umzubringen. Und dann läuft das Ganze ein bisschen aus dem
Ruder. Aber kein Golem.
Kein Golem. Also der Pumpkinhead ist so eine Art Alien-Monster, würde ich sagen, mit einem sehr dicken Kopf, deswegen halt auch der Name Kürbiskopf, Pumpkinhead. Und das Kreaturen Special Effect Zeug ist super gemacht, ist von Stan Winston.
Na gut.
Und es ist eine solide Horrorgeschichte. Die Sequels sind alle recht schwach, wie halt meistens leider.
Wie halt meistens,
ja. Aber ich würde auch den ersten nicht in den Pflichtwerk nennen. Ist eher Zweitklasse.
Zweitklasse.
Ja. Jetzt kommen wir doch zu einem deiner Lieblingsreihen, oder?
Wow. Ja, ich möchte eigentlich erneut passen.
Nee, Leslie Nielsen
legt eine flotte Sohle aufs Parkett.
Und Jamie Lee Curtis
legt auch eine flotte Sohle aufs Parkett, ja.
Was kann da schief gehen?
Eine Menge. Also die Rede ist von Prom Night. Ein berühmt und berüchtigter 80er Jahre Teen-Slasher. Und ich finde den ersten unterirdisch schlecht, deswegen habe ich keinen einzigen weiteren gesehen, inklusive Remake. Also es gibt 4 Teile plus Remake und der erste hat mir schon gelangt. Der ist dumm in der Art, selbst für Slasher-Verhältnisse ist das einfach nur öde und man nach dem Intro kennt man die Identität des Mörders.
Ja.
Und der Film wartet 80 Minuten lang, bis der Film zugibt. Ja, du hattest nach 2 Minuten recht.
Genau. Leslie Nielsen ist hier in keiner Witzrolle zu sehen. Das
das war was auch fatal ist.
Kanone.
Es gibt wenig Spannung. Der Killer ruft vor dieser Prom Night nochmal alle Leute an. Ey, wisst ihr noch? Erinnert ihr euch noch? Und alle sind gewarnt und keiner geht drauf ein. Dann alles, ich glaube, bis zum ersten Kill. Nicht, dass ich jetzt danach lechzen würde, aber bis zum ersten Mal wirklich was passiert, dauert es eine Stunde. Und selbst dann wird es nicht wirklich interessant. Es ist einfach nur schnarchig und schlecht. Und wir sollten direkt weitergehen zum nächsten Franchise.
Ja. Übrigens, das Prom Night Remake war eins der wenigen kompletten, im Grunde blutleeren Slasher. Ich glaube, das war PG oder PG-13.
Toll.
Ja, also für den Disney Channel im Grunde.
Toll. Ja. Next.
Okay, next ist Poltergeist.
Besser.
Von Tobey Hooper, Schrägstrich Steven Spielberg.
Ja. Und es gibt so zwei, drei Szenen, wo ich sagen würde, das hätte Spielberg nie gedreht. Aber generell der Film, die Art der Geschichte, wie die Familie hier steht, Spielberg pur.
Ja, da geht es halt um diese berühmte Geschichte, die man sicherlich auch schon mal bei den Simpsons gesehen hat. Nämlich, dass seine Familie in ein neues Haus einzieht, das auf einem alten Indianerfriedhof errichtet wurde. Und die Spirits sind halt nicht so happy darüber und traktieren diese Familie dann mit allerlei Erscheinungen und unheimlichen Sachen.
Ja, es gibt die berühmte Szene mit den sich verstellenden Stühlen in der Küche, die Szene mit dem Clown, der lebendig wird, genau. mit dem Baum, dessen Ast durchs Zimmer ragt und den Jungen schnappt, mit dem halbfertigen Pool, der zu einer Matschepampe-Falle wird, wo die Särge rausschießen.
Oder das Mädchen, was vor dem Fernseher sitzt.
Und da wollte ich gerade hinaus. Und natürlich Carol Ann, die vor dem Fernseher vor Schnee im Fernsehen sitzt und dann quasi beobachtet, wie die Geister rauskommen, sich zu ihren Eltern, die hinter ihr schlafen, umdreht und dann ruft, sie sind hier.
Ja, und hier ist auch der ganz schräge Fall. Vom Poltergeist gibt es drei Teile, die ziemlich zackig hintereinander kamen. Und ich glaube, bei den Dreharbeiten des dritten ist dieses kleine Mädchen gestorben.
Ja, es gibt, sie ist gestorben und ich glaube auch noch irgendein Mitarbeiter. Also es gibt dieses Gerede vom Poltergeist-Fluch, das alles natürlich
ja
mal wieder sensationsheischendes Gerede. Der zweite Film ist so ein bisschen, der setzt noch mehr auf diese abstrakte Transzendentalreisen, bla bla Ebene mit Reisen in die Nachwelt und so weiter. Ich meine, das gibt's im Finale des ersten Teils auch, aber der zweite Teil geht da noch viel mehr drauf ein.
Der gefällt mir auch ziemlich gut. Da gibt's auch einen sehr unheimlichen Mann.
Der Typ ist unheimlich, aber insgesamt ist der Film, der ist nicht schlecht, aber der hat so dieses, ja, ihr habt interessante Ideen, aber ihr seid nicht spannend und ich will, dass ihr lieber spannend seid, statt dass ihr irgendwelche hochphilosophischen Fragen stellt, die ihr eh nicht wirklich konsequent behandeln könnt.
Der dritte ist eher schwach. Den kann man weglassen.
Ja, der ist so schwach, dass er durch mein Erinnerungssieb.
Der spielt in einem Hochhaus.
In einem Hochhaus?
Ja.
Ja, alles weg.
Ja, auf jeden Fall den ersten merken, der ist gut.
Besonders, weil nächstes Jahr das Remake kommt.
Richtig.
Was zumindest eine gute Besetzung der Hauptrollen hat.
Hm.
Mein Gott, ich und Namen. Auch heute ist wirklich schlimm.
Arnold Schwarzenegger.
Nein, der spielt nicht mit.
David Hasselhoff?
Auch nicht. Rosemary DeWitt, die man aus der Serie Terrors Welten kennt. Und, wie heißt der denn? Mein Gott, heute ist wirklich schlimm. Sam Rockwell. Mein Gott. Ja.
Ja.
Die beiden spielen die Hauptrolle. Und das ist schon mal nicht die schlechteste Basis für das Remake.
Ja. Die nächste Reihe ist Manhunter. Sagt jetzt erstmal den meisten nichts.
Aber ja, hier mir zum Beispiel.
Aber ich wette, jetzt gleich kommt gleich... Alle kennen nämlich Hannibal Lecter.
Oh, du bist doch blöd. Du kannst doch die Reihe nicht Manhunter nennen.
Natürlich. Manhunter war der erste Film der Reihe.
Das macht überhaupt keinen Sinn.
Heißt bei uns Blutmond.
Ja, macht null Sinn, den Franchise Manhunter zu nennen. Ich glaube, du bist der einzige Mensch weltweit...
Hey, das macht mich einzigartig.
Ja, manchmal ist das nicht gut. Ja gut.
Ja, die Hannibal Lecter Filme, jetzt gibt's ja auch eine Hannibal Fernsehserie, sind eigentlich durchweg alle gut. Aber kennen muss man auf jeden Fall das Schweigen der Lämmer, oder?
Ja, und ob alle gut sind, weiß ich nicht. Ich weiß da, das ist so einer der wenigen Konfliktpunkte bei uns, aber Hannibal, Ridley Scotts Film, ist nah dran daran, ein schlechter Film zu sein. Und Brad Ratners Roter Drache ist auch einfach nur, ja, gut gemacht, aber irgendwie auch unbesonders.
Bei Hannibal bin ich anderer Meinung, aber...
Ja.
Aber das ist auf jeden Fall...
Da liegst du halt falsch.
Das ist auf jeden Fall mal ein Fall, wo ein Serienkiller absolut ja faszinierend dargestellt wird. Und gleichzeitig halt auch ohne dieses das Monströse zu verlieren.
Das ist auf jeden Fall ein
Monströs. Davon ist ja von der Regie her bombastisch.
Ja, Jonathan Demme's Schweigen der Lämmer auf jeden Fall. Aber auch Michael Manns Blutmond sieht ziemlich cool aus.
Ja, und die Fernsehserie Hannibal ist auch sehr gelungen, wo dann Mads Mikkelsen die Hauptrolle spielt.
Ja, nochmal in eine andere Richtung geht, insbesondere.
Alle Inkarnationen sind eigentlich sehr unterschiedlich.
Ja, und das macht halt Brad Ratners Film zu solide, aber unbesonders, weil der halt so, der sieht mehr nach TV aus als die Serie.
Ja, richtig schlimm wäre ja gewesen, wenn sie noch ein Prequel gemacht hätten. Zum Glück gibt's das nicht.
Was, so wie Rising?
Das gibt's nicht. Was? Rising meinst du? Hab ich verdrängt. Genauso wie ich verdrängt habe, dass es Lost Boys Sequels gibt.
Lost Boys, ja.
Lost Boys war so ein extrem cooler, jugendlichen Vampirfilm in den 80ern. Mit einem ganz jungen Kiefer Sutherland. Und zwar geht es da um einen Jungen, der zu so einer Küstenstadt zieht und da ein paar coole Biker kennenlernt. Und das sind Kiefer Sutherland und seine Freunde. Und der Junge findet dann heraus, dass sie Vampire sind. Und dann weiß er nicht, ob er sich denen anschließen kann oder nicht. Der erste ist ganz, ganz okay. Die beiden Sequels waren DVD-Fortsetzungen und waren völliger Ramsch.
Ja, so was 80er Jugend-Vampir-Horror-Komödien betrifft, gab's ja zwei Lager in den 80ern. Entweder Lost Boys oder Fright Night.
Ja.
Fright Night hat auch drei Teile. Zwei Original plus Remake.
Ja, ist aber definitiv besser.
Ich bin auch eher Team Fright Night. Aber die Lost Boys haben trotzdem... haben so eine gewisse Coolness, die aber eben 80er-Coolness ist. Und da haben wir wieder das Problem, dass eben die Zeiten nicht mehr der Freund des Films ist. Und man kann Kiefer Sutherland und seine komische Frisur und die Lederjacken und so weiter noch ganz interessant finden, aber ich glaube fast ausschließlich ironisch.
Ja, ich glaube, das ist ein Film, den man sehr gut remaken könnte.
Ja, das dachte ich mir andererseits vielleicht auch nicht über Fright Night, aber kann man, aber das geht zu 90% in die Hose. Da würde ich Geld drauf setzen.
Okay. Stephen King hat ja so ein paar Sachen gemacht.
Eine Menge.
Also hauptsächlich geschrieben. Und eine Sache davon ist Kinder des Zorns über ein kleines Dorf mit ein paar, ja, Kindern im Grunde, Kinder bis Jugendlichen, die irgendein Dämon aus dem Maisfeld dienen und alle Erwachsenen töten, die da hinkommen.
Da ist schon ein ziemlich fieser Grundplot.
Ja, das ist eigentlich eine extrem gruselige Geschichte und die Filme sind leider nicht so toll. Also es gibt halt erstmal viel zu viele, unter anderem gibt es ja die ersten Auftritte von Eva Mendes.
Okay.
Und die meisten sind, vor allem alle Filme kopieren das Ganze. Es gibt ein paar Filme, die verlegen das Ganze in die Stadt, was sehr komisch ist, wenn es hauptsächlich um Maisfelder geht. Aber der erste, ich bin mir nicht sicher, ob es der erste war, aber der erste war, glaube ich, mit Linda Hamilton.
Oh.
Und der war ganz okay eigentlich.
Aber es gibt 8 reguläre plus ein Remake fürs TV.
Ja.
Ungefähr, ja?
Ich habe ca. 90% davon gesehen.
Und mein Gott, ey.
Ja, das meiste bereue ich auch, weil die meisten waren nicht gut.
Meine Fresse! Also wirklich.
Hast du mal was von House gesehen? Und damit ist nicht Dr. House gemeint.
Schade. Und auch nicht der japanische House.
Den weiß ich, dass du den gesehen hast. Ja.
Ich habe einen von den House-Filmen gesehen. Die haben diese berühmten Cover, wo diese komische zerfallene Hand den Türknauf einer Tür öffnet. Und ich habe mindestens einen davon gesehen. Ich glaube auch nur ein. Ich wage jetzt nicht, da ein Urteil zu bilden, aber dadurch, dass ich halt nichts wieder gesehen habe, kann das nicht so der absolute Hit gewesen sein.
Die haben ein paar coole Szenen teilweise. Aber irgendwie fehlt es insgesamt. Man hatte mal das Gefühl, die haben so Ideen für 10, 15 Minuten und ja, dann müssen wir es irgendwie auf Spielfilmlänge strecken.
Worum genau ging es nochmal?
Ja, um halt ein dämonisches Haus
Achso, doch so simpel.
Genau.
Okay. Also nichts, was man kennen muss.
Nee, nee.
Schade eigentlich.
Bei der nächsten Geschichte bin ich mir nicht so sicher. Also ich, Hellraiser, das Tor zur Hölle, halte ich zum einen für eine der interessantesten Horrorreihen.
Zumindest vom Potenzial
her. Vom Potenzial her. Gleichzeitig ist allerdings auch der Start der Reihe heute ein extrem eingestaubter Film.
Definitiv.
Der echt langatmig ist und...
Ja, ich habe schon langweiligere Filme gesehen und da haben wir heute schon über langweiligere Filme gesprochen. Aber klar, auch hier war die Zeit nicht Freund des Films. Was dem Film aber immer noch hilft, sind die Designs der Zenobiten, die allerdings auch nur 5 bis 10 Minuten überhaupt im Film vorkommen.
Eben, also da geht es um so einen Typen, der stirbt und in der Hölle landet und dann irgendwie wieder zurückkommt als Leichnam und seiner Affäre quasi aufträgt, dass sie ihm Leichen bringt. Weil wenn er ihr Blut trinkt, wird er immer weiter wieder mehr zum Menschen. Und das Ganze hat den Hintergrund, dass es so eine Art Wächter gibt, Wächter der Hölle, und die haben dem Typen so eine Box quasi gegeben. Eine Box, die unendliche Befriedigung bringt, aber auch gleichzeitig unendlichen Schmerz.
Ja, die auch der Übergang, quasi der Schlüssel zur Hölle ist.
Genau. Und er hat ihn quasi reingelegt. Und nachher kommen sie halt zurück, um ihn zu holen.
Sie sind hier.
Und die, wie du schon sagst, diese Höllenwächter spielen eigentlich nur eine ganz kleine Rolle im ganzen Film. Und in den ganzen weiteren Teilen sind sie eigentlich dann das Hauptaugenmerk.
Ja.
Der zweite ist...
So entwickelt sich das halt bei Franchises. Die Leute haben an etwas Interesse oder ein Film hat Erfolg. Und dann wird halt geguckt, was war für diesen Erfolg ausschlaggebend. Und hier hat man, ich würde sagen, richtigerweise erkannt, dass es die Zenobiten sind. Man hat halt nur den Fehler gemacht, alles andere wegzulassen und Hauptsache 70 Minuten Zenobiten-Action da drin haben. Und das sollte dann reichen, was nicht der Fall ist.
Ja.
Wobei der zweite Teil als einer der besten Horror-Sequels überhaupt gilt. Und viele Leute würden sagen, und ich würde mich sogar fast anschließen, dass er besser ist als der erste. Zumindest hat er eine Menge kreativer und abgefahrener Ideen.
Da geht es dann nämlich wirklich in die Hölle.
Ja, da... Und die Hölle sieht ziemlich interessant aus. Also nicht, man könnte sich das vielleicht vorstellen, so wie die Zenobiten aussehen, dann ist die Hölle überall dunkel und
Lack
mit Ketten und Lack und Leder. Aber ist sie gar nicht. Das ist so eine Art Krankenhaus-Höhlensystem mit abstrakten M.C. Escher-gemäldeartigen Tunneln und Gebäuden und so weiter. Und dann treffen die Leute auf diverse Zenobiten oder werden selbst zu einem neuen Zenobiten.
Ja.
Wir sehen quasi die Entstehung eines Neuen.
Das Problem der Reihe ist, je länger sie geht, desto mehr werden diese Zenobiten erklärt und auch der Hauptzenobit Pinhead.
Ja, das ist schon im zweiten Teil der Fall, wo wir quasi die Entstehung... schon im ersten sehen wir, glaube ich, die Entstehung von Pinhead und im zweiten sehen wir schon die Entstehung der anderen, wenn nämlich dieser neue Zenobit die Macht an sich reißt und die Alten quasi ihrer Mächte beraubt.
Ne, ich glaube, das ist eher in 2 und 3. Ich glaube, du vertust dich.
Ich habe 3 nie gesehen, von daher bin ich sicher, dass es in 2 ist.
Auf jeden Fall hört die Reihe, der vierte spielt im Weltraum.
4 habe ich nämlich wieder gesehen.
Ja, der vierte spielt im Weltraum. Jetzt würde man meinen, dass es totaler Schrott ist, aber der ist wirklich noch einer der besseren.
Der ist guckbar.
Und die ganzen nächsten Teile sind dann eigentlich ja Humbug.
Humbug.
Und der letzte Teil, Teil 9, es gibt 9 Teile. Der letzte Teil ist eine komplette Beleidigung. Der wurde nur auf die Schnelle, ich glaube, in einer Woche gedreht, um die Rechte zu behalten.
Ja. Das kommt uns doch irgendwie bekannt vor.
Ja. Also von denen vielleicht... Das Problem ist, den zweiten zu gucken, ohne den ersten zu kennen, ist irgendwie blöd.
Ja.
Deswegen muss man die sich, glaube ich, wenn im Doppelpack angucken. 1 und 2.
Würde ich auch sagen.
Ja. Ja, die nächste Reihe ist eher dein Metier. Sag doch mal was dazu.
Haha. Die Ghoulies, komische Schleimdropswesen, die durch die Toilette kommen und irgendwelchen Blödsinn anstellen, der meistens tödlich ausgeht. Absolut unfreiwillig komischer Urtrash, den ich niemals gucken werde. Sonst noch was?
Wieso hast du dann die Criterion Editions auf
Blu-ray? Es gibt keine Criterion Editions. Mein Gott, irgendwo muss auch der Witz mal aufhören.
Ich glaube, die Ghoulies, ich würde mich nicht wundern, wenn all diese DVD-Packungen eigentlich Leerpackungen sind. Wenn es diesen Film gar nicht gibt, nur diese Idee, dass es den Film gibt. Dass es halt etwas ist, was Leute amüsiert beim Durchscrollen bei Amazon und so.
Oh, guck mal, es gibt einen Film wie Ghoulies. Ja. Es gibt 4 Stück wie Ghoulies.
Ja. Ja. Von Freitag der 13. gibt es dagegen 11 Teile.
11.
Plus Freddy vs. Jason.
Ja. Andererseits, es gibt 10 plus Remake.
Genau. Das sind 11.
Ja, weil bisher hatten wir das ja immer so aufgetrennt.
Ja.
Ja, die Freitag-Reihe ist schon eine eigenartige Reihe. Unter anderem, weil der erste Teil hat noch einen ganz anderen Hauptbösewicht.
Eben, der berühmte Jason mit der Hockeymaske kommt nämlich erst ab dem zweiten eigentlich zum Einsatz.
Ja, und da noch ohne Hockeymaske.
Richtig, da trägt er einen Sack auf den Kopf.
Ja, also Teil 1 ist seine Mama. In Teil 2 ist er traurig, dass seine Mama getötet wurde. Und ab Teil 3 ist es im Prinzip der Jason, den wir dann in den weiteren Fortsetzungen kennen und
ja, und ab 6 ist er
ein Zombie. Gelernt haben. Genau, ab einem gewissen Teil, du sagst 6, du kennst dich besser aus, ist er endgültig finito und wird dann durch Blitzeinschlag wiederbelebt.
Genau.
Irgendwann ist er auch, es gibt diesen, glaube ich, es ist der 5. Teil, wo sich herausstellt, Jason war das gar nicht und nur ein Typ,
der sich als Jason verkleidet hat,
war das. Das ist, glaube ich, der absolut schlechteste Mainstream-Slasher-Film von den großen 4 Reihen, den ich je gesehen habe.
Der ist schon ziemlich schlecht, das stimmt.
Vor allem, weil der auch so nervig ist, weil er so provozierend böse alles wegnehmen will, was man an möglichem Spaß an der Reihe hatte.
Also, Freitag der 13. ist eine Reihe, die als recht, ja, ich sag mal, als Standardmaterial anfing, Standard-Slasher. Leute werden umgebracht, ja, Teenager, hier in einem Feriencamp, ist halt auch wieder so ein Standard-Setting. Und im Verlauf der Reihe, die haben wirklich jedes Jahr einen neuen Film rausgebracht, die alle erfolgreich waren, haben ja auch nichts gekostet, haben die sich dann Ideen einfallen lassen. Was könnten wir Neues bringen? So gibt es zum Beispiel einen Teil, wo ein Mädchen mit telekinetischen Kräften gegen Jason kämpft.
Natürlich.
Ja. Es gibt einen Teil, wo Jason im Weltraum landet.
Ja.
Auf einer Weltraumstation, unter anderem in einem Computerspiel, dann Monster kaputt schlägt.
Wo er mit Nanobugs zu einem Cyborg-Roboter-Monsterwesen verwandelt wird.
Ja, es gibt einen Teil, wo er mit einem Schiff nach Manhattan reist und dann da rumläuft.
Ja.
Ja, und es gibt noch einen, wo er quasi nur noch so eine Art Dämon-Entität ist, die ja wie so ein Wurm ist und von einem zum nächsten springt.
Richtig. Und das meinte ich vorhin bei Halloween. Also, die meisten Friday-Fortsetzungen sind nicht gut, aber sie haben fast immer so ein verrücktes, ungewöhnliches, noch nicht so häufig zuvor gesehenes Element, wo man sagt, ja, ich kann mich zumindest an diesen Teil erinnern, ich kann ihn auseinanderhalten, ich weiß, was diesen Teil besonders macht.
Genau.
Das kann ich bei Halloween fast gar nicht.
Richtig, die sind sehr viel gleicher, insgesamt. Also man muss es schon mögen. Also ich würde sagen, der erste Freitag ist schon irgendwo ein Kultfilm. Allein auch, oder...
Auch da Kevin Bacon.
Kevin Bacon ist wieder da, ja. Und ansonsten, ja, man muss halt gucken, ob einem überhaupt so dieses ganze Szenario gefällt. Wenn ja, dann können die weiteren Teile durchaus Spaß machen. Aber der Niveauanteil ist schon eher
niedriger. Und ähnlich wie auch Michael Myers ist Jason permanent im Teleport-Modus unterwegs. Also da, wo gerade irgendein Teen allein unterwegs ist, kann er sich irgendwie hinbeamen. Er ist immer da, wo es brennt. Und aus irgendeinem Grund hat Jason ein Fable dafür, seine Opfer zu verstecken und an coolen Szenen zu drapieren, damit Leute die Leichen finden. Das passiert, glaube ich, permanent.
Ja, und es gibt auch halt immer verrücktere Ideen, wie er Leute umbringt. Also teilweise einer wird mit einer Gitarre erschlagen. Dann gibt es eine ganz berühmte Szene, wo er ein Mädchen in einen Schlafsack packt und dann gegen einen Baum haut. Und also da merkt man wirklich, also die Reihe verliert immer natürlich auch so ihre Spannung und soll ja auch eher lustig dann sein.
Ja, ziemlich schnell sogar.
Ja.
Und was auch besser ist, weil es als ernstzunehmende Horror-Slasher mit Spannungselementen nicht funktioniert. Obwohl Henry Mancinis Musik, die ganz eindeutig von Hitchcock-Filmen und Bernard Herrmann inspiriert ist, recht effektiv ist.
Ja. Das Remake ist eher Fahrt. weil das Remake versucht wieder so, ich sag mal, bodenständig zu sein. Die ganzen Kills sind alle nicht so verrückt. Und bis auf eigentlich einen ziemlich gelungenen Anfang ist der Rest dann eher... Also es gibt zu viele interessante, lustige...
Ja, und der Anfang Teile. Ist mehr so, wir erzählen die ersten drei Teile innerhalb von 10 Minuten neu.
Eben. Also es wirkt ein bisschen wie ein schlechtes Best-of. Ja. Wie so ein schlechter Fan-Zusammenschnitt.
Wobei ja viele von den alten Sequels ja auch mit so einem 5- bis 10-minütigen Best-of des vorherigen anfangen, so was bisher geschah.
Genau.
Previously on Friday the 13th.
Ja, auf jeden Fall. Und verrückt ist ja auch, früher haben diese Filme so wenig gekostet. Sie haben nicht viel eingespielt, aber sie haben immer genug eingespielt, dass es wirklich mega erfolgreich war. Der letzte Freitag hat über 100 Millionen Dollar eingespielt und es gibt immer noch keinen neuen Teil. Also selbst das reichte denen nicht. Das ist schon echt verrückt.
Das ist mega verrückt.
Ja. Ebenso verrückt, aber eigentlich ein bisschen kuschelig sind die Critters.
Kuschelig? Ne? Ja, du bist auch kuschelig. Die Critters, eher...
Die Kuschelkiller, ne?
Kuschelkiller.
Da geht es um so ein paar außerirdische Wesen, die auf die Erde kommen und dann von so Kopfgeldjägern gejagt werden. Und die kleinen Viecher sind etwas so groß wie, keine Ahnung, Hasen. Bestehen dann hauptsächlich aus einem Maul und die fressen dann alles.
Ja. Habe ich vielleicht, ich weiß nicht, ob ich überhaupt einen ganz gesehen habe, ist glaube ich nicht so meins.
Ja, es wird ganz klar versucht, halt so ein bisschen wie Gremlins zu sein, aber die Critters sind nicht mal ansatzweise so lustig oder kreativ.
Ja.
Und ich meine, das Design der Critters ist schon ganz cool, aber die Sachen, die sie machen, sind eigentlich alle recht langweilig, weil man traut sich nicht wirklich, sie wirklich gruselig darzustellen.
Ja, fatal.
Im zweiten Teil gibt es so eine Szene, wo ganz viele Critters sich zu so einem riesen Ball zusammenformen und dann so durch die Stadt rollen, Menschen überrollen und dann bleiben nur noch die Skelette über. Das ist ganz lustig.
Das klingt auch lustig.
Aber insgesamt ist das... Übrigens, im vierten Critters, wo wir gerade dabei sind, hat Leonardo DiCaprio seine erste Rolle.
Wow!
Ja.
Das war ein langer Weg, Herr DiCaprio.
Da erinnert er sich sicher gerne dran zurück.
Naja, was man halt so nimmt als Rolle.
Insgesamt sind die auf jeden Fall eher nicht zu empfehlen. Wenn auch sicherlich mehr als die Goonies.
Ja, das würde ich auch sagen. Ohne das jetzt durch Sichtungen kontrolliert zu haben, aber das Gefühl habe ich auch.
Ja.
Also der nächste Fall ist irgendwie ein Sonderfall, weil es Anthologiefilme sind.
Ja, von Stephen King.
Richtig.
Also auf Stephen King Stories basierend. Und zwar Creepshow.
Creepshow. Streng genommen basierend auf alten Comics. Und Grusel-Comics. Und dann teilweise weiter durch Stephen King-Rollen, der im ersten Teil auch in einer Episode eine Rolle spielt, als Farmer, der einen ständig wachsenden quasi, ich sag, außerirdischer Pilz oder irgendwie ein komisches außerirdisches Pflanzenwesen befällt ihn und hat dann am Ende der Folge das komplette Haus und Stephen King selbst überwuchert.
Mhm. Und der zweite Teil hat eine Verfilmung von einer ganz coolen Geschichte von ihm, wo ein paar Jugendliche auf einem Floß sind, in einem See. Und in diesem See befindet sich dann so eine ölartige Lebensform, die ihn dann angreift. Und der ist ziemlich cool. Insgesamt ist es aber das Problem, wie bei vielen Anthologiefilmen, ist halt, ein, zwei Geschichten sind ganz nett und der Rest ist dann eher nicht so gut. Und dann stellt sich mal die Frage, war es das jetzt wirklich wert?
Der erste ist aber inszeniert von George A. Romero. Und hat zumindest einen interessanten Look. Also gerade wie Romero mit Farben spielt, ist schon interessant. Also den ersten würde ich durchaus mit Einschränkungen für alte Filme offenes Publikum empfehlen. Weil auch keine der Episoden wirklich schlecht ist. Es gibt Menge, die halt, ja, Schulterzucken, kann man nicht angucken, aber keine Episode dabei ist, wo man sich denkt, das war blöd.
Also gerade wenn man sowas wie VHS oder die ABCs of Horror.
Ja, wo eine Menge Schrott zwischenbei war.
Ja, also ist das auf jeden Fall ein Blick wert.
Und ohne Found Footage.
Ohne Found Footage, ja.
Was ein dickes Plus ist.
Wir haben noch eine Reihe, die sogar bis heute angedauert hat, ohne Remake. Und zwar Chucky die Mörderpuppe. Child's Play heißt der im
Original. Child's Play, eher.
Ja.
Brad Dourif als Mörder, der aus irgendeinem Grund in den Körper dieser bedeutend hässlichen Puppe steigt.
Good Guy, ne? Die Good Guy Puppe.
Ja, und dann ist erstmal Terror angesagt.
Ich weiß nicht. Also ich hab den ersten Chucky die Mörderpuppe als Kind gesehen und da fand ich ihn extrem spannend.
Ja.
Der vor allem auch zum Schluss ziemlich heftig wird, weil Chucky, da geht's halt um einen Serienkiller, der tödlich verletzt wird und dann mit einem Voodoo-Zauber seine Seele in diese Puppe versetzt. Und dann landet er bei der Familie und versucht halt irgendwie wieder zum Menschen zu werden.
Ja, soweit so richtig.
Ja, und was Brad Dourif der Reihe auf jeden Fall zubringt, ist, dass Chucky ein echt zynischer Bastard ist, der sich ja jede Menge Spaß erlaubt und das wird in den ganzen weiteren Teilen immer weiter ausgebaut, sodass er daran richtiger
Sprache ab Teil 3 ist es eigentlich nur noch Comedy.
Ja. Die Teile sind auch eigentlich alle durchweg ganz okay. Ich würde sagen, der erste ist noch der beste.
Ja, der erste ist noch relativ reine Horror. Und berühmt ist dann Chucky und seine Braut. Das ist Teil 3 oder 4?
4.
Wo dann ganz eindeutig gesagt wurde, so ab jetzt sind wir Comedy.
Ja. Kann man sich auf jeden Fall mal ansehen. Aber würde ich nicht als Pflichttitel nennen.
Ja, das Konzept ist eigentlich ganz cool. Eine Puppe besessen von einer, von einem bösen Menschen und so weiter. Aber
ja, man kann auch sagen, ich denke mal, was viele abschreckt ist, oh, eine Puppe als Mörder ist ja langweilig. Oder albern oder sowas.
Nee, es ist nicht. Es ist das gleiche Prinzip wie warum Clowns oder Bauchrednerpuppen wie in Dead Silence gruselig sind. Es ist dieser eigentlich starre Körper mit dem starren Blick und so weiter, der plötzlich anfängt, sich zu bewegen oder die Mimik zu verändern. Das ist erstmal gruselig. Und wenn dann der Schalter umgelegt wird und das Biest zum Messer greift, dann ist aber Holland in Nord.
Ja, und der erste ist wirklich gruselig inszeniert. Die anderen sind eher auf Entertainment aus und sind da auch ganz in Ordnung. Und naja, okay. Ja, die nächste Reihe ist eher Underground-Material, würde ich sagen. Also die kennt kaum einer. Basket Case. Sagt er das was?
Ja, ist auch von Stuart Gordon?
Nee.
Nein, Frank Henenlotter.
Ja, genau.
Ja, die tun sich aber, würde ich sagen, nicht viel. Die haben beide so ein bisschen schwarzhumorig, Body-Horror mit sexuell humorvollen Untertönen.
Absolut, ja. In Basket Case geht es um einen Typen, der so einen Korb hat. Und in diesem Korb befindet sich so eine kleine Kreatur.
Mhm.
Das ist, glaube ich, sein Bruder.
Ja, ich glaube auch, da besteht irgendein Verwandtschaftsgrad.
Und dieser Bruder ist im Grunde nur ein Kopf mit Armen. Mehr oder weniger.
Ja.
Und das sieht halt sehr grotesk aus. Und das ist auch so ein bisschen schwarzer Humor, denn dieses Kopfding versucht die ganze Zeit Leute umzubringen.
Natürlich.
Ja, und dann muss sein Bruder das irgendwie erklären. Ja. Also die Filme sind sehr trashig und haben halt einen sehr komischen Ton zwischen Comedy und Horror. Weiß nicht. Ich glaube, wenn man Toxic Avenger und sowas mag, dann kann man sich das mal ansehen.
Ja, ich glaube, aber ganz so trashig sind die Basket Case Filme nicht. Oder es ist eine andere Art von Trash, weil Toxic Avenger ist auf jeden Fall schriller und bunter und abgedrehter und auch ekliger, während Basket Case, glaube ich,
eher absurd ist. Ne?
Ja, aber wirklich absurd und nicht so gut. Wenn man den Unterschied zwischen absurd und grotesk kennt, dann ja.
Ja, davon gehen wir noch aus. Ich würde sagen, wir schließen die 80er jetzt mit dem letzten Titel ab.
Mit dem Monumentalwerk.
Der wahrscheinlich der, ich sag mal, größte Titel der 80er ist. A Nightmare on Elm Street.
Ja.
Ja. Da gibt es 7 Teile und ein Remake von.
Ist schon ganz anständig. Ich meine, nicht so gut wie Witchcraft.
Natürlich, klar.
Aber ja, Wes Cravens erster Teil war:
Ein Kinderschänder wird gefasst, verbrannt und taucht dann plötzlich 20 Jahre später oder so in den Träumen der Kinder
auf. Als Traumdämon. Ist ein geniales Konzept, weil es das Beste des Slashers hat, aber gleichzeitig bewusst Fantasy ist und viel mehr Möglichkeiten hat als Michael Myers und Freddy zusammen. Und Jason zusammen. Und
das Schöne ist, wir alle müssen irgendwann schlafen.
Richtig.
Und das heißt, wir können Freddy nicht entkommen.
Und das ist ja auch dann der Reiz, insbesondere des ersten Films, der diese Angst vorm Schlafen wirklich spürbar macht. Wenn die Teenager dann aufpushen oder nicht wissen, dass sie einschlafen, Wecker stellen und so weiter und irgendwas funktioniert dann nicht, das ist schon spannend. Selbst wenn die Traumwelten relativ, ja, auch dem Budget geschuldet, unbesonders aussehen, aber dieser Weg dorthin, dieser Kampf gegen das Einschlafen und diese ständige Angst der Hilflosigkeit gegenüber Freddy, das ist schon ziemlich effektiv.
Cool ist auch, dass die Jugendlichen, die können halt sterben, wenn sie im Traum umgebracht werden, aber nach außen gibt es eigentlich keine wirklichen Spuren. Also man kann, die Erwachsenen glauben nicht, dass da irgendwie ein Traum
gibt. Ja, die Erwachsenen nicht, aber so erinnere dich, wie Johnny Depp stirbt oder wie ganz am Anfang, ich habe ihren Namen vergessen, das Mädel stirbt in der berühmten Bettblutfontäne. Das sehen ja ihre Freunde auch, wie sie dir an der Decke herumkrabbelt.
Die Freunde treffen sich dann ja auch im Traum.
Ja, aber das ist ja nicht mehr im Traum.
Zumindest. Ach so, meinst du das? Ja, ja klar. Wenn Freddy zuschlägt, kriegen die Jugendlichen das mit, aber die Eltern halt nicht. Und diese in weiteren Teilen, die sind eigentlich alle ganz gelungen, würde ich fast sagen.
Nein.
Nein, sind sie nicht. Die bauen gerade halt dieses Traumweltmotiv noch viel weiter aus.
Eben, also schon ab Teil 2 werden eigentlich sämtliche gruseligen Grundkonzepte über Bord geworfen und man wird zu einer komödiantischen Grusel-Comedy-Fantasy-Welt. Und der zweite Teil ist schon sehr eigenartig, weil der hat diese komische Homosexualitätsmetapher, was im Prinzip interessant wäre, wenn nicht Freddy quasi die Personifizierung der Homosexualität wäre. Aber das ist jetzt neben dem Thema. Dann kommen die Dream Warriors, die anfangen gegen Freddy zu kämpfen und im Laufe von Teil 4 oder 5 verwandelt sich Freddy zu einem Skateboarder und kämpft gegen einen Typen, der zu seinem eigenen Comic-Charakter geworden ist. Und in Teil 6 gibt es dann Freddy als Hexe auf einem fliegenden Besen. Also ich glaube, viel schneller und alberner kann man eine ehemals gruselige Figur nicht zu einem Kasperle machen. Ich habe ja vorhin gesagt, die Halloween-Sequels sind öde, weil sie immer gleich sind. Und das kann man den Nightmare-Sequels zugutehalten, weil die sind alles nur nicht langweilig, weil da passiert so viel verrücktes, abgefahrenes Zeug. Und wenn ich wählen müsste, klar, würde ich wahrscheinlich lieber ein Nightmare-Sequel gucken. Aber die sind trotzdem fast alle ziemlich räudig.
Also gerade 5 und 6 sind sehr schwach.
Ja. Und 2, selbst wenn man das Kuriositäten-Element rausnimmt, ist ziemlich schwach.
Hat aber sehr groteske Szenen teilweise.
Eine einzige, wenn sich Freddy aus dem Körper des Typen herausschält.
Wobei das sehr gut ist.
Das meinte ich ja. Das ist die eine besondere Szene.
Ja, du magst recht haben. Vielleicht, teilweise. Geringfügig, also nicht. Also, wir haben ja gerade über Chucky gesprochen und bei Chucky war es schon so, dass er im ersten Teil sehr gruselig dargestellt wird, in allen weiteren eigentlich dann nur noch halt der Joke Master ist und es um irgendwie lustige Kills geht. Wie ein bisschen auch wie bei Freitag der 13. Und hier bei Nightmare ist es auch so, dass Freddy im ersten Teil ist er noch so eine extrem gruselige Entität, die meistens auch nur im Schatten zu sehen ist und immer wieder unheimlich inszeniert ist. Und in den späteren Teilen, schon ab Teil 2, ist ja eigentlich nur noch der Moderator sozusagen dieser Freddy-Show, der auch in erster Linie Spaß machen soll, viele Witze reißt und ich meine, es ist ein Kinderschänder, der hier quasi zur Entertainment-Figur gemacht wird.
Ja, das hat ja in den Sequels kaum noch Belang, obwohl wir immer mehr von seinem Hintergrund erfahren.
Eben, wir erfahren immer mehr von ihm, bis wir sogar Alice Cooper als seinen Vater sehen.
Ja, stimmt.
Aber diese ganze Kinderschändungsgeschichte ist, glaube ich, eine Sache, die sie später bereut haben.
Ja, ich glaube
auch. Weil nachher geht es nur um Jugendliche, nicht um Kinder. Und das Remake vor ein paar Jahren hat er versucht, wieder so auf ernst zu machen.
Oh, das Remake.
Und hatte auch einen ziemlich guten Freddy-Darsteller. Oh. Aber alles andere, alles, wirklich alles andere war Mist.
Ja, auch da wieder, haben wir jetzt, sagen wir jetzt zum dritten Mal, moderne Sequels, keine eigenen Ideen, zu viel CGI, und in diesem Fall nicht mal eine solide Umsetzung.
Ja, also wenn man jetzt mal sieht, Halloween Remake, Nightmare Remake, Freitag der 13. Remake, alles Crap eigentlich.
Ja, und ich würde sagen, das Nightmare Remake ist das Schlechteste. Ja. Eben weil es noch viel weniger eigene Ideen hat, weil es Sachen so stupide kopiert und nicht versteht, wo der Reiz daran lag.
Okay, aber Nightmare das Original, auf jeden Fall ein Klassiker, den man gesehen haben muss. Ne?
Auf jeden Fall.
Ja. Ja, damit verlassen wir die 80er offiziell und gehen in die 90er.
Die, um das wegzunehmen, horrortechnisch, lange Zeit ein ziemlich fürchterliches Jahrzehnt war. Bis ein kleiner Film hervorkam, der alles, was danach kam, erstmal für die nächsten 5 bis 10 Jahre beeinflusst hat.
Meinst du Wishmaster?
Nein, ich sag dir, wenn wir soweit sind. Wishmaster meine ich nicht. Obwohl das Wishmaster-Konzept, ich glaube auch Wes
Craven. Wes Craven, ja.
Ja, mal wieder.
Mit dem bösen Djinn.
Mit dem bösen Djinn, der quasi wortspielartig deine Wünsche so in Erfüllung lassen geht, dass du dabei drauf gehst.
Ja, nur mal als Beispiel, wenn du sagst, ich möchte gerne Gewicht verlieren, dann schlägt er dir den Koffer ab.
Ja, oder da möchte ein Typ aus der Gefängniszelle raus und der Djinn quetscht ihn quasi durchs Gitter.
Ja.
In Teilen.
Andrew Devoff,
ja. Ich habe 2 oder 3 sogar von den Teilen gesehen, aber nicht mal der erste, der noch, glaube ich, mit Abstand der beste ist, ist so wirklich gut. Aber so die Art und Weise, wie eben die Wünsche mit Wortspiel, mit fieser Wortspieltechnik in was Schlechtes und was Tödliches umgewandelt werden, hat einen gewissen Reiz, aber nicht genug, um da jetzt wirklich Freude dran zu haben.
Ja, die Ideen sind ganz cool. Devoff als Djinn ist eigentlich auch ganz nett. Aber insgesamt ist der erste Film schon als Film zu schwach inszeniert.
Ja.
Und alle weiteren Teile sind schwach.
Und dann behandeln sie auch mal wieder mehr und mehr den Ursprung und die Mythologie des Djinns, was dann Zeit in Anspruch nimmt und eigentlich nie wirklich interessant ist.
Ja, generell, wenn wir das Böse, Mysteriöse erklären, verliert es an Faszination. Ungefähr so geschehen bei düsteren Legenden oder Urban Legend, wie es auch
heißt. Ja, einer der ersten Trittbrettfahrer des Films, den ich gerade nebulos angekündigt habe. Späten oder mit bis Ende 90er Teen-Horror, so ein bisschen mit Meta-Ironie unterwegs, weil eben die Leute über diese Legenden sprechen. Der erste hat so 1, 2 Momente, kann man sich geben, aber auch der ist schon so ein bisschen, ja.
Der ist schon ganz okay.
Unbesonders. Und
der zweite ist nicht gut.
Ich glaube, ich wusste gar nicht, dass es einen dritten gibt.
Der dritte ist mit Bloody Mary.
Bloody Mary.
Nee, dann rufen wir lieber einen Candyman. Ja, also der erste ist okay, aber muss man nicht kennen. Dafür sollte man kennen The Ring.
The Ring. Welchen?
Ich sage das amerikanische Remake mit Naomi Watts.
Da haben wir, glaube ich, im Remake-Podcast schon drüber gesprochen.
Ja.
Das japanische Original ist eben das Original, auch wenn es, glaube ich, eine Romanvorlage gab, aber der japanische Film von Hideo Nakata hat das meist etabliert und da muss man auch positiv oder Zusatzpunkte geben. Aber Gore Verbinskis Remake ist definitiv eines der besten Remakes überhaupt. Visuell ziemlich stark, Naomi Watts ist gut. Definitiv ein effektiver Horrorfilm.
Ja.
Das US-Sequel ist schon ziemlich misslungen.
Mit CGI-Hirschen.
Und dann, was da in Japan noch kam, ich glaube, ich habe nur das erste japanische Sequel gesehen, ist auch schon nicht mehr so gut. Ist ein typisch japanisches, wird wieder so ein bisschen abstrakter, überdrehter, verliert sich in der Mythologie bei Ring Zero und so weiter. Ich glaube, kann man sich sparen. Die beiden Originale, japanisch und US, sollte man gesehen haben.
Ich sage nur das US.
Ich sage immer das Original gucken.
Nein, nur wenn es gut ist.
Nein.
Siehe Hills Have Eyes.
Man muss Originale kennen, sonst hilft das alles nicht. Wir verlieren sonst alles aus dem Augen. Mein Gott,